Ja, wir haben das letzte Mal so ein bisschen einen Exkurs eigentlich im Grunde gemacht, weil wir ein bisschen auch über den Christus gesprochen haben und wie sich die Inkarnation des Christus vorbereitet hat. Also wir haben ein bisschen gesprochen über die beiden Jesusknaben, wie das sehr kompliziert zustande gekommen ist. Also der eine, der salomonische Jesusknabe, als der wiedergeborene Zarathustra eigentlich, also das heißt einer der höchsten Eingeweihten, der durch viele, viele Inkarnationen bereits durchgegangen ist, der für sich zu dem Zeitpunkt bereits so war, dass er für seine Entwicklung keine irdische Inkarnation mehr gebraucht hätte, trotzdem aber immer wieder zum Erdenleben herunterkommt. Und wir haben das dann verglichen mit Buddha etwa, der wieder eine ganz andere Aufgabe hat, der auch also diesen Entwicklungsgrad erreicht hat und der aber dann wirklich seine letzte irdische Inkarnation durchmacht und dafür andere Aufgaben dann übernimmt. Das heißt, mehr aus der kosmischen Sphäre heraus wirkt. Und das könnte man jetzt noch genauer betrachten, zum Beispiel bei der Weihnachtserzählung, bei der Geburt des anderen Jesusknaben spielt dieser Buddha aus der geistigen Welt heraus sehr wohl auch eine Rolle. Also steckt eigentlich hinter diesen Engelerscheinungen, die Hirten am Feld haben. Da steckt eigentlich sozusagen die Astralaura, wenn man so will, des Buddha dahinter. Und also das heißt, es werden ganz reine, von keinen Störungen befleckte astrale Kräfte diesem Astralleib des dort geborenen nathanischen Jesusknaben einverwoben, weil auch da, es ist ja zu der Zeit trotzdem immer schon das Problem da, wo kriege ich geeignete Kräfte her, um mir einen Astralleib aufzubauen, weil egal wer sich jetzt auf Erden verkörpert, der muss einmal die Kräfte nehmen, die da sind in der Erdensphäre. Jetzt ist es zwar bis zum heutigen Tag noch wesentlich schlimmer geworden, aber schon zur Zeitenwende war die Astralatmosphäre der Erde schon sehr stark vergiftet. Und das heißt, das wäre nicht brauchbar gewesen, um für diesen nathanischen Jesusknaben, der dann letztlich das Leibesgefäß für den Christus darstellt, einen genügend reinen Leib herzustellen. Weil auch da kann man sozusagen nicht aus dem Nichts hervorzaubern. Und gerade dieser nathanische Jesus selber hätte das nicht können, weil sein Ich im Grunde noch gar nicht entwickelt ist. Das ist eigentlich nur als Anlage vorhanden, weil er war noch nie verkörpert auf Erden. Und das Ich wird erst wirklich ganz eigenständig dann, wenn es in die irdische Verkörperung hineingeht. Damit fängt es an, also mit den Inkarnationen. Und wenn man da durchgeht, je mehr Inkarnationen man durchmacht, desto mehr kann man am Ich und vor allem dann am Ich-Bewusstsein, am Selbstbewusstsein arbeiten. Also da ist es noch ganz, ganz was Frisches, Anfängliches. Und erst wenn das Ich so weit ist, dass es aus eigener Kraft Astralisches, das heißt Seelisches, ganz bewusst umarbeiten kann. Das heißt, das ist das, was Steiner dann nennt, dass man Geist selbst entwickeln kann. Geist selbst ist aber im Grunde nichts anderes als ein durch das Ich schöpferisch umgewandelter Astralleib. Und da ist dann die Fähigkeit drinnen, das kann man eben auch anders so nennen, dass damit die Fähigkeit verbunden ist, wirklich aus dem Nichts heraus, das heißt unmittelbar aus der schöpferischen Quelle heraus, Seelisches, Astralisches zu erschaffen. Wenn ich das kann, dann ist völlig egal, wie die Astralatmosphäre sozusagen der Erde ausschaut, weil dann schaffe ich mir eben die eigene Astralhülle. Punktum. Und ich bin nicht angewiesen darauf, sozusagen astralische Substanz zu übernehmen. Das muss ich so lange machen, solange ich es nicht selber schöpferisch hervorbringen kann. Also, und das konnte dieser nathanische Jesusknabe zu dem Zeitpunkt nicht, weil das Ich eigentlich ganz am Anfang steht. Das ist eigentlich im Grunde noch gar nicht da und kommt in dieser Inkarnation auch im Grunde gar nicht so weit, sich richtig zu entfalten, weil wir haben dann gesagt, das ist mit dem 12. Lebensjahr, wo da diese Erzählung ist, dass der Jesusknabe verloren geht sozusagen, also das ist Sie waren also in Jerusalem und sind schon wieder am Heimweg. Und dann kommen sie darauf, der Jesus ist gar nicht dabei, und dann gehen sie wieder zurück nach Jerusalem und kommen darauf, der sitzt da im Tempel und belehrt die Schriftgelehrten. Und das ist aber der Jesus-Knabe gewesen, der also zuerst sich als im Grunde sehr untalentiert für äußere Dinge und für äußeres Wissen und so erwiesen hat. Also weil dieser nathanische Jesus-Knabe, eben weil er die allererste Inkarnation auf Erden durchmacht, ist also in Erdendingen noch völlig unerfahren. Also der bringt also wunderbare Fähigkeiten aus dem Geistigen mit, und es gibt ja also die Legende, dass er also gleich nachdem er geboren wurde sprechen konnte in einer Sprache, die nur seine Mutter verstehen konnte. Das darf man jetzt nicht so äußerlich nehmen, aber jedenfalls konnte er unmittelbar sicher also seelisch mit ihr Kontakt aufnehmen. Aber für äußere Dinge war er also unbegabt. Also hätte man fast, sag sogar Steiner, fast für zurückgeblieben halten können. Und der predigt jetzt plötzlich da im Tempel den Schriftgelehrten. Also total erstaunlich. Und das eben dadurch, dass da dieses Zusammenfließen dieser beiden Jesusknaben stattfindet, indem das Ich des Zarathustra eben hinübergeht in die Leibeshüllen des nathanischen Jesus, in dem noch kaum ein Ich in Wahrheit vorhanden ist, also höchstens die Anlage eines Ich, das also sehr schnell wieder herausgeht. Also das heißt, dieser nathanische Jesus berührt eigentlich dann nur ganz kurz die Erdensphäre überhaupt. Es ist mir keine Stelle bekannt, wo Steiner dann irgendwas erzählt, was dann weiter mit dem passiert. Also mit dem Ich dieses nathanischen Jesus. Aber er hat insofern eine große Vorgeschichte, allerdings nicht auf Erden, sondern in der geistigen Welt, weil er da schon eine sehr enge Verbindung mit dem Christus gehabt hat. Also wo er noch nicht verkörpert war, sondern eben als Seelenwesenheit, als engelartige Seelenwesenheit, wenn man so will, in der geistigen Welt war. Und da bereits mehrmals, also diese Durchdringung, könnte man sagen, durch den Geist des Christus erfahren hat. Und der Christus gerade dadurch bereits gewisse Impulse in die Erdenwelt hineingeschickt hat, halt noch aus den höheren Sphären heraus. Also die ganz wesentlich waren dafür, dass der Mensch also nicht vollkommen verfällt, zum Beispiel den luziferischen oder dann auch den alemannischen Mächten. Also da wurden also die ganzen Trieb- und Begierdenkräfte, die also im Tierreich dann noch sehr stark wirken, wurden herabgedämpft, sozusagen auf ein milderes Maß herabgedämpft, zum Beispiel. Auch die ganzen Begierden, die mit der Ernährung und so weiter zu tun haben, also die ganze Gier, die da dahinter steckt, die das Tier notwendig entwickelt, das wurde also auf ein gewisses Gleichmaß reduziert, und auch die ganze Sinneswahrnehmung, die beim Tier viel intensiver ist und die auch beim Tier unmittelbar in die Reaktion eigentlich hineinführt. Das Tier kann nicht entscheiden, ah, ich sehe was, soll ich jetzt oder soll ich nicht, sondern wenn Hunger da ist und der Organismus entsprechend gestimmt ist, dann sieht er die Beute und muss sie drauf stürzen. Er kann gar nicht anders. Und wenn er keinen Hunger hat, dann kann die Beute vor seiner Nase vorbeimarschieren und er registriert sie gar nicht als irgendwas Besonderes. Dann ist das, und wobei man ja dazu sagen muss, dass die Tiere sowieso, auch wenn sie natürlich oft sehr gute und sehr scharfe Sinnesorgane haben, niemals die Welt so gegenständlich wahrnehmen wie wir. Das schaut nur für uns so aus, weil sie bewegen sich geschickt im Raum und springen genau dort auf den richtigen Punkt, und trotzdem sehen sie das Ganze nicht, erleben es nicht räumlich, sondern sie erleben eigentlich, man könnte fast sagen, ein hellsichtiges Bild. Sie erleben einfach was jetzt da total als flammendes, rötliches Gebilde auftaucht, auf das sie sich drauf stürzen. Und wenn sie keinen Hunger haben, erscheint dasselbe Beutetier in ganz gedämpften, milden Farben, die da irgendwie vorbeiströmen. Und das ist es. Und das ist nicht das geringste Interesse. Wobei bei den Tieren sowieso, also wenn sie so imaginativ hellsichtig eigentlich in einer gewissen Weise erleben, das aber mehr über die Sinnesqualitäten auch der Geruchszone geht. Also, weil Imagination, wenn man stellt sich unter Imagination als Mensch immer primär vor, eben sowas dem Sehen Verwandtes. Und wir sprechen ja auch von einem Bild, das man sieht, hellsichtig. Aber man kann Imaginationen in allen Sinnesqualitäten erleben, in Wahrheit. Und die Geruchswahrnehmungen sozusagen oder die Erlebnisse der Geruchssphäre, die können zum Beispiel Tiere viel, viel differenzierter erleben, als es der Mensch jemals erlebt. Und ich meine, wir, das ist sehr interessant, der Geruchssinn, gerade der bei Menschen, ist ja ziemlich stark verkümmert, ziemlich zurückgenommen. Also sogar interessant, wenn man das in der Tierreihe, also in der Entwicklung verfolgt. Bei den Tieren, die einmal überhaupt sowas wie ein zentrales Nervensystem entwickeln, dann ist das Ganze im Grunde hauptsächlich einmal ein Riechhirn. Die ganze Geschichte. Und erst dann bei den Säugetieren, bei den höheren Tieren, beginnt sie interessanterweise ein eigener Gehirnlappen abzuzweigen, der für den Geruch zuständig ist, und dann gibt es halt noch eine ganze Menge anderes. Wobei allerdings dieser Lappen für den Geruchssinn bei den Tieren sehr, sehr groß ausfällt. Bei Menschen ist es auch ein gesonderter Lappen, aber der ist ziemlich klein. Also schon der ist sehr klein, abgesehen davon, dass die Sinneszellen also in der Nase da bei uns also sehr, sehr, sehr minimal sind im Vergleich zu dem, was Tiere haben. Also da ist ein viel größerer Bereich mit diesen Sinneszellen ausgestattet. Das ist also das äußere Zeichen, aber dafür, dass wir diese Geruchserlebnisse überhaupt sehr stark zurücknehmen. Über diese Geruchserlebnisse zum Beispiel laufen die ganzen Instinkte der Tiere. Also die laufen hauptsächlich über den Geruch, bei fast allen Tieren. Und das ist nämlich bei uns, wir haben das Ganze dann sehr stark umgewendet und aus dem Riechhirn wird dann, was früher sozusagen bei den Tieren Riechhirn war, wird ein wesentlicher Teil dessen, was gerade unser verstandesmäßiges Vorderhirn ist. Wir entwickeln dann den intellektuellen Spürsinn. Der Hund hat den Spürsinn wirklich in der Nase und halt in dem angeschlossenen Riechhirn. Aber wir trennen das jetzt. Und entwickeln ganz unabhängig sozusagen vom Geruch jetzt unseren intellektuellen Spürsinn. Das heißt, wir kommen auf Zusammenhänge drauf und so weiter. Also gerade das Verstandesmäßige, Verstandesseele hängt sehr viel mit dem verwandelten Riechhirn zusammen. Ruach. Die Hebräer nennen es Ruach. Das ist dasselbe, was am ersten Schöpfungstag, was heißt Ruach Elohim Merachefet Alpene Hamain. Der Geist, der Elohim, schwebte über den Wassern, eigentlich die Verstandesseele. Also da ist ein ähnliches Bildungsprinzip dahinter. Also die Verstandesseele ist das, was bei uns dieses Vorderhirn letztlich ausbildet, dann mit Hilfe der Ätherkräfte natürlich auch noch. Aber hinter den Ätherkräften stehen eben diese Seelenkräfte letztlich, die bauen primär einmal diese Zone aus. Also bei uns ist das ganz zurückgenommen. Also das heißt, Tiere haben hauptsächlich Geruchsimaginationen. Weil eben das Tier auch nicht jetzt äußert, wenn, aha, dort stinkt's, das denken wir, weil er dort die Schnauze hinwendet. Aber das ist unser Blickpunkt. Das Tier erlebt das nicht so, sondern das erlebt da einfach eine Geruchsqualität, die wir gar nicht nachempfinden können. Weil im Geruch sind wir ja im Grunde ziemlich, ziemlich stumpf. Ja, wir haben nicht einmal wirklich eigene Ausdrücke dafür. Wir benennen es nach den Gegenständen, die so oder so riechen. Also es riecht zitronig oder sonst irgendwie. Bei den Farben haben wir wenigstens Rot, Grün, Gelb und so weiter. Da benennen wir wirklich die Farben. Bei den Gerüchen tun wir das eigentlich gar nicht, weil wir da so stumpf geworden sind. Und wir haben nämlich nicht nur Und das hängt jetzt ein bisschen eben wirklich auch mit unserem Thema zusammen. Jetzt scheinbar sind wir komplett abgeglitten irgendwo vom Paradies. Aber es hängt schon wieder irgendwo total zusammen, weil der Geruchssinn, der zurückgenommen wird, bildet nicht nur die Verstandeskräfte aus, also das Wissen, das verstandesmäßige Wissen, das hängt schon mal zusammen mit dem Hadaat Tovara, also mit dem Baum Etz Hadaat Tovara, um es ganz zu sagen, also Baum des Wissens von Gut und Böse. Also es hängt nicht nur mit dem Wissen überhaupt zusammen, sondern eben wirklich mit dem Wissen von Gut und Böse. In dem von uns zurückgenommenen Geruchssinn, der sich zum Verstandeswissen entwickelt, hinter dem steckt auch das Gehwissen. Das heißt, das Wissen um eine moralische Unterscheidung, was eigentlich erst aber sehr spät dann in der Menschheitsentwicklung wirklich bewusst herauskommt. Also Steiner hat das an ein paar Stellen ganz deutlich gesagt, man kann es auch wirklich fast auf die Minute den Zeitpunkt angeben, wo das erste Mal so deutlich in Erscheinung tritt. Und zwar in der griechischen Zeit. Man kann das verfolgen bei den griechischen Dramatikern, bei den Tragödiendichtern. Also da gibt es die drei Großen, da gibt es den Aeschylus, den Sophokles, das ist der Mittlere, der ist ein bisschen jünger, und der Euripides, das ist der Jüngste. Aber alle sind einander noch begegnet. Der Aeschylus war halt schon sehr alt, wie der Euripides noch sehr jung war, und der Sophokles war halt so in mittleren Jahren. Und wenn man sich die Dramen anschaut, wenn dort die Menschen was Böses tun oder wenn umbringen, also zum Beispiel der Orest, der jetzt seinen Vater rächt, weil, also sein Vater ist der Agamemnon ist vom Trojanischen Krieg heimgekommen, inzwischen hat seine Frau, die Klytämnestra, einen Liebhaber schon gehabt, den Aegisthos, und die beiden gemeinsam, also seine Frau und der Aegisthos, bringen den Agamemnon um. Und zwar eben angestiftet vor allem durch die Mutter, weil sie dem Agamemnon nicht verzeihen konnte, dass er bereit war, die gemeinsame Tochter, die Iphigenie, auf dem Altar zu opfern, damit die Griechen eben in den Krieg fahren können. Und davon, dass die dann ja eigentlich eh noch Tauris versetzt wurde, und so wusste ja niemand was. Also das ist halt ein gewisses Bild. Also das konnte sie ihm jedenfalls nicht verzeihen und hat seitdem auf Rache gesonnen letztlich und hat ihn eben umgebracht, also gemeinsam mit dem Aegisthos. Und das ist natürlich jetzt wieder beim Orest, der Sohn des Agamemnon, der zuckt natürlich aus auf das, Blutrache muss sein, und er bringt die Mutter und den Aegisthos um. Und dann ist es beim Aeschylus und auch beim Sophokles noch so, dass er dann von den Erinien, von den Rachegeistern der Erschlagenen verfolgt wird. Das heißt, er erlebt eigentlich noch hellsichtig diese Rachegeister. Und bei Euripides, beim Jüngsten, nicht mehr. Da ist von den Erinien kein Wort mehr, sondern irgendwo sagt er dann selber, weiß nicht, wer ihn da jetzt anspricht darauf, warum er da jetzt so niedergeschlagen oder sonst was ist, und er sagt ganz deutlich, weil ich aus mir selbst heraus weiß, etwas Böses getan zu haben. Mhm. Also aus sich selbst, das heißt aus bewusstem Wissen. Ich meine, vorher gab es eben das Gewissen nicht, sondern dann bist du einfach von hellsichtigen Imaginationen verfolgt worden, und die haben die Leute fast zugrunde gerichtet. Also das waren also, wie man würde sagen, wie Wahnvorstellungen heute, denen sie sich aber nicht entziehen konnten. Und innerhalb dieser...
Die doch real waren.
Ja, natürlich, die sind auch da, diese Dinge sind da, das sind einfach Elementarwesen, die entstehen auch bei solchen Dingen, und es spielt jetzt überhaupt keine Rolle, ob man sagen kann, naja, eigentlich hat er ja recht gehabt, die zu erschlagen oder so, weil er hat ja einen Grund gehabt, aber so einfach ist die Geschichte eben doch nicht. Ich meine, das Ganze ist wirklich aus Blutrache passiert, und da werden solche Dinge, also entstehen solche Elementarwesen, also indem so solche Untaten entstehen diese Elementarwesen. Und die
aber gibt es heute noch Menschen, die dieses Gewissen nicht haben, und wo die Herinien oder?
Oh ja, es gibt sicher noch. Ich meine, es ist nur sicher nicht mehr der Regelfall, aber es gibt sicher noch. Es gibt sicher noch. Ja, ja. Ja, ja. Das gibt es. Und natürlich, wenn jetzt Menschen überhaupt schon so psychisch labil sind oder und vielleicht aus dem heraus aber gerade auch gewisse Untaten begehen auch, also da kommt es dann sehr leicht, dass der im bewussten Wissen weiß er gar nicht, dass er was Böses getan hat, aber er wird verfolgt von Dingen und um sie zu wehren, begeht er dann womöglich schon die nächste Untat, weil er von dem verfolgt wird und glaubt, er muss mit dem gegen die kämpfen und das geht dann ganz falsch. Also vieles, was heute immer als Geisteskrankheit oder als Störung angesehen wird, naja, in Wirklichkeit stecken dann oft solche Dinge dahinter auch. Ich meine, es steckt dann meistens als Ursache schon eine Störung drinnen, aber die liegt interessanterweise, weil gerade bei den Geisteskrankheiten sind in Wahrheit Körperkrankheiten. Da ist irgendwas körperlich nicht in Ordnung. Also das kann zum Beispiel eine Stoffwechselstörung sein, eine starke. Also das heißt, dadurch entsteht zum Beispiel, wenn eine Lebererkrankung oder was da ist, oder Nierenerkrankungen oder sowas, entsteht immer leise Vergiftung im Körper, die was zerstört. Und dann kann das Geistige, das heißt das Ich dieses Menschen und auch das Seelische sich nicht richtig in den Organismus einfügen. Mhm. Und dann entstehen irgendwelche Wahnvorstellungen oder so. Also das hat in der Regel irgendwelche körperlichen Ursachen. Woher die wieder kommen, ist ein anderes Kapitel. Aber wenn die wirklich so massiv da sind, dann ist in der Regel also wirklich eine körperliche Störung da. Und das heißt, das muss man auch dann mit irgendwelchen Medikamenten oder Arzneien bekämpfen zunächst einmal oder versuchen in den Griff zu kriegen. Das geht also dann nicht über rein sozusagen psychologische, seelische Therapie. Das funktioniert nicht. Da hat man keine Chance. Es gibt natürlich so Übergangsfälle, also so gewisse Neurosen oder Dinge, die so an der Grenze sind, wo es eigentlich vom Seelischen ausgeht. Da ist immer eine Chance, dass man es von der Seite bewältigen kann. Kann nur, wenn es zu lange bereits bei dem Patienten oder bei dem Menschen der Fall ist, so weit führen, dass dadurch körperliche Schädigungen entstehen und die dann wieder das Ganze verstärken und dann wirklich so hineintreiben, dass es eben eine wirkliche Geisteskrankheit wird, die aber in Wahrheit eine Körperkrankheit ist. Das sagt der Steiner immer wieder ganz deutlich. Also die normalen Krankheiten, von denen wir reden, die haben im Grunde immer letztlich eine seelische Ursache. Die kann viele, viele Jahre oder Jahrzehnte früher zurückliegen und dann frisst sie das durch, dass es den Ätherleib schädigt als nächstes und wenn der geschädigt ist, wird dann irgendwann einmal der physische Leib auch geschädigt. Dann kann es irgendwann einmal äußerlich auch diagnostizieren. Und das, was als Geisteskrankheit erscheint, da liegt aber schon eben einfach wirklich bis ins Physische hinein eine körperliche Störung zugrunde, wo irgendwie das Werkzeug eben nicht passt. Das ist wie ein Klavier, das total verstimmt ist, da kann der beste Pianist nicht drauf spielen. Es wird immer scheußlich klingen und Misstöne von sich geben. Also das, eben weil dadurch so Vergiftungserscheinungen, Zerstörungserscheinungen und so weiter im Körper vorliegen. Und solche Menschen, bei denen das vorliegt, die dadurch also eben nicht namentlich also auch vom ganzen Nervenzentrum und so eben nicht ganz auf der Höhe der Zeit sozusagen sind, wie sie eigentlich jetzt entwickelt sein sollten, da kann es sehr wohl passieren, dass solche Imaginationen auftreten. Und die sind dann sehr, sehr stark zwanghaft. Und er hat keine Chance, sich dagegen zu wehren und er nimmt sie ganz real und hat damit ein ganz recht, die sind auch wirklich da. Nur sie sind natürlich nicht äußerlich da, wie er sich vielleicht dann vorstellt, weil das Ganze kann sehr leicht sie verbinden mit also Visionen, die so laufen, dass er sich das Ganze als wirklich äußerliches, sinnliches Ding vorstellt und das kann er nicht unterscheiden. Ich meine, der glaubt vielleicht, der kommt auf mich zu, das ist einer von diesen bösen Geistern sozusagen, aber der glaubt das und dabei steht irgendein friedlicher Mensch vor ihm und den malträtiert er dann, weil er sich wehrt gegen den. Mhm. Also das.
Und dann sagt man, Der Verrückte.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Also das ist ein riesiges Gebiet im Detail, weil das natürlich dann sehr, sehr unterschiedliche Ursachen haben kann. Weil dazu kommt dann, dass natürlich alle möglichen luziferischen, arimanischen Wesenheiten da anfangen zum Naschen dran. Die arimanischen Wesenheiten sind sowieso sehr darauf aus, sie wollen eigentlich einen Menschen so haben, dass sein Ich immer so ein bisschen außerhalb schwebt. Und trotzdem der Körper aber da bleibt. Also das heißt, er kann nicht davon zischen, das ist ja herrlich, weil dann kann er nicht in die geistige Welt hinauf und darunter kann er aber auch nicht ganz. Also da ist er in so ein Dilemma drinnen. Ich meine, das ist auch gewisse. Da tut da was. Mal abstellen, geschwind. Ah ja. Genau, das ist aber gut, dass er mich erinnert, dass ich nicht vergesse, euch zu sagen, nächste Woche ist hier nichts. Weil nächste Woche bin ich in Linz oben, mache einen Linz-Vortrag. Wenn wer mitfahren will, gerne, ich fahre nach Linz rauf.
Und,
genau, im Ursulinenhof, ganz genau. ja, richtig. Und das fängt um 19.30 Uhr an und das ist es jetzt gerade. Ja, also das ist eine riesige Problematik. Naja, und eben jetzt um wieder auf die Jesusknaben zurückzukommen, jetzt haben wir einen großen Bogen und wie das eben auch mit dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zusammenhängt ein bisschen. Also da ist es jetzt so im 12. Lebensjahr, wenn der im Tempel zu predigen beginnt, dann eben deswegen, weil jetzt dieses Zarathustra-Ich hinüberwechselt. Und was von dem nathanischen Jesusknaben als Ich da ist, das geht sehr leicht heraus, weil das ist sowieso eigentlich noch nicht wirklich drinnen. Das ist eigentlich erst so am zartesten Beginn, eine erste Inkarnation zu versuchen. Also das ist noch sehr mit einem kleinen Zeh einmal das kalte Wasser testen, wie da drinnen ist.
Ist dieses Ich
bitte?
Wieder aufbewahrt in der geistigen Welt für die Wiederkehr?
Ja, also ich habe bei Steiner keine nähere Angabe darüber gefunden. Also über das Zarathustra-Ich, das ist deutlich, also der kommt dann immer wieder nachher, er wird dann Meister Jesus genannt, weil er ist ja der Jesus dann ist, nicht der Christus, aber der Jesus eben, weil beide Jesusknaben zunächst sind noch nicht der Christus, es ist erst die Vorbereitung, dass der aufgenommen werden kann. Na, jedenfalls, also dieses Zarathustra-Ich wechselt sozusagen hinüber in den anderen Leib. Klingt natürlich jetzt auch völlig exotisch für uns, ist aber durchaus etwas, was, ich will nicht sagen, oft passieren kann, aber was durchaus passieren kann. Und was durchaus eine gewisse Problematik ist, das ist durchaus aktuell für unsere Zeit, was schon auch passieren kann bei Organtransplantationen. Mhm. Also namentlich Herztransplantationen. Also da ganz besonders, weil das Herz also ja der besondere Angriffspunkt des Ich ist oder der besondere Sitz des Ich hängt ja sehr stark mit dem Blutkreislauf, überhaupt mit dem Blut zusammen und das bildet sich hier das Zentrum. Und da ist es jetzt immer die Frage, welches Ich dann damit verbunden bleibt mit dem Ganzen. Und man hat sehr häufig, also bei Herztransplantationspatienten, boah, das ist ein Wort. Das ist eine Sprachübung, ist was wir einbauen, ja. Das ist heftig. Ja, aber so heftig ist die ganze Geschichte. Also da ist es sozusagen relativ offen, welches Ich da herunten bleibt und welches hinübergeht. Das hängt natürlich auch mit Sicherheit, also ist eine sehr starke karmische Verbindung in Wahrheit da. Also die was sehr stark miteinander abzumachen haben, aber das ist die Frage, wer dann zurück, weil bei äußerlich merkst du ja natürlich zunächst nichts, weil äußerlich schaut er aus, wie er vorher ausgeschaut hat, halt ein bisschen geschafft vielleicht, aber in den Lebenskräften, wo das Gedächtnis drinnen sitzt, das sitzt im Ätherleib im Wesentlichen, das bleibt auch da, weil im Ätherleib sind nicht so ein großer Austausch, obwohl es gewisse Störungen gibt, weil natürlich, da das Herz ja lebendig übertragen wird, also sind Ätherkräfte damit verbunden, die auch hinübergehen. Also da entsteht schon so eine gewisse Turbulenz irgendwo. Und das Astralische, das Seelische bleibt einmal zunächst auch eher von dem, der jetzt also auf Erden zurückbleibt. Also es ist eine sehr wilde Mischung, die dann entsteht. Und das ist oft dann zu bemerken, dass diese Transplantationspatienten sehr starke Persönlichkeitsveränderungen durchmachen.
Das kann aber auch bei einer Bluttransfusion oder wie man das nennt, wenn man komplettes Blut wechselt, oder?
Nein, nicht unbedingt. Nein, eigentlich gar nicht. Interessanterweise gar nicht. Mhm. Das ist interessant, da gibt es einen Hinweis von Steiner, bei einer Bluttransfusion wirkt eigentlich nur das Physische des Blutes. Nicht einmal die Lebenskräfte wirken. Also das Tückische oder das Problematische bei der Herztransplantation ist, dass dieses ganze lebendige Organ transplantiert wird. Wenn ich sozusagen das Gefäßsystem transplantieren würde, wird es schon anders ausschauen. Wenn ich also die Blutgefäße, das Blut alleine, nämlich in dem Moment, wo es aus dem Organismus herausgenommen wird, das Blut, ist es tot. Es ist eigentlich tot. Und das Geistige ist sofort draußen. Das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Ich meine, so ein bisschen im Hintergrund haben das also, oder diese Vermutung, dass es eben doch eine starke Bedeutung hat, ist bei den Zeugen Jehovas zum Beispiel, die ja sich ganz sträuben dagegen. Ich meine, das hat noch andere Gründe, weil sie es ja sehen, also mit der Blutslinie und so ist das Jahwe-Prinzip ist ja das Vererbungsprinzip, irgendwo das mit dem Blut getragen wird und das dann verunreinigt wird sozusagen. Aber selbst das ist nicht das bei der Bluttransfusion nicht das Problem, wäre nicht das Problem, abgesehen davon, dass das altes Prinzip ist, das jetzt halt auflebt noch in unserer Zeit, aber das Blut ist eigentlich tot, wenn es dem Körper entnommen wird, aber nicht das Herz als Organ. Also das heißt, solange das Blut da drinnen ist, in dem Herzorgan, das noch lebt, dann lebt auch das Blut drinnen. Und da fängt es an, problematisch zu werden. Da wird es schwierig. Aber wie gesagt, das ist natürlich also ganz stark eine karmische Sache. Also da gibt's ganz starke karmische Beziehungen natürlich zwischen dem Spender und dem Empfänger. Also man sieht das eigentlich, wenn man so Dinge, wie weit sind solche Sachen ethisch vertretbar oder nicht vertretbar, soll man sowas machen, soll man sowas nicht machen. Und wobei wahrscheinlich, also zumindest die meisten anthroposophischen Ärzte Nein dazu sagen würden zu einer Transplantation, sondern sagen würden, wenn es in deinem Schicksal liegt, jetzt zu sterben, dann ist es letztlich so. Aber im Detail hängt es dann wirklich in Wahrheit ab davon, wie wirklich die karmische Beziehung ist. Aber das ist natürlich sehr schwer herauszukriegen. Wie ist die karmische Beziehung zwischen dem Empfänger und dem Spender?
Weil sie oft voneinander gar nicht
wissen. Sie wissen voneinander gar nichts. Nein, richtig. Richtig. Aber es kann schon auch sein, dass die dann durch Schicksal wirklich so zusammengeführt werden, weil das Schicksal nützt immer alle Möglichkeiten, die zu einer gewissen Zeit gegeben sind. Das ist, wenn die Technik neue Möglichkeiten schafft, dann wird das auch genützt, unter Umständen. Die Ärzte gibt es halt wahrscheinlich noch nicht sehr verbreitet, die das jetzt karmisch durchschauen können, welcher Fall da vorliegt. Weil da müsste man das wirklich bei beiden, also den Zusammenhang irgendwo durchschauen können, irgendwo, Es muss nicht gleich eine volle Rückschau sein, aber man müsste Empfinden dafür entwickeln können, ob da eine karmische Beziehung da ist, wie diese karmische Beziehung ist und was da passieren soll sozusagen. Wie man, wenn man das dann wirklich durchführen sollte, auch dafür unterstützen kann, dass das richtige Ich da reinkommt. Es könnte natürlich auch passieren, dass dann irgendwie gerade das Falsche da bleibt. Und naja, ich meine, das ist ja irrwitzig geradezu sowas. Aber das sind Dinge, die eigentlich heutzutage sich schon relativ häufig abspielen, weil Herztransplantation ist zwar natürlich keine Kleinigkeit, aber sie wird doch schon relativ routinemäßig durchgeführt. Also es ist nicht so selten der Fall. Also das heißt, es ist eine Problematik, aber die im Grunde ohne Karma-Verständnis ethisch verantwortlich in Wahrheit gar nicht lösbar ist. Im Grunde. Das ist dann, ich meine, ich kann sagen, aus anthroposophischer Sicht, das ist problematisch in jedem Fall, also daher mal grundsätzlich nein. Weil solange wir es nicht durchschauen, wie, wo, dann ist es besser, dass beide hinübergehen sozusagen, als dass ich da herumfusche irgendwie. Oder ich kann sagen, wie es also die meisten nicht-anthroposophischen Mediziner sagen würden, ja, wenn es die technische Möglichkeit gibt dann und eine Chance besteht, dass der Patient überlebt, dann tun wir es. Ich meine, wobei es eine Kostenfrage natürlich auch oft ist und bis sie es kriegen. Das ist schon wieder dann natürlich ein großes ethisches Problem, weil es natürlich schon sehr große Unterschiede gibt, dann, ob einer das Geld hat, wer es bekommt und was dann mit Organhandel und so noch sich noch anschließt. Also an schlimmsten Dingen, das, wo natürlich auch die Widersacher gewaltig mitmischen, etwa, um da gewisse Konstellationen zu erzeugen, weil das sind alles Chancen für diese, weil die durchschauen das schon, gerade diese Dinge durchschauen die sehr wohl und wissen, ihre Bahnen zu lenken und die ganzen Organhändler und die haben natürlich keine Ahnung von dem, was wirklich tun, ich meine, die verdienen halt gut daran und scheren sie nicht weiter um irgendwas, aber in Wahrheit sind es einfach blinde Werkzeuge. Also das heißt, das ist eine riesige ethische Problematik, die im Grunde ohne Karma-Verständnis nicht verantwortungsvoll lösbar ist. Im Grunde. Also man sieht, wie, und das ist auch der typisch arimanische Zug, dass er mit den technischen Möglichkeiten immer vorauseilt, der moralischen Verantwortbarkeit. Die Dinge sind alle nicht gut oder nicht böse, das sind sie noch gar nicht. Sie werden böse, wenn ich sie tue, ohne irgendein Verständnis zu haben, was tue ich damit eigentlich, dann ist jedenfalls schon eine sehr große Gefahr, dann kann ich durch weise Schicksalsführung vielleicht einen Glückstreffer haben und das oder Glückstreffer, das heißt dann sind die Patienten, der Spender, also der Empfänger und der Arzt, das ganze Ärzteteam, die sind ja dann karmisch involviert in die ganze Geschichte, auch der Arzt natürlich. Der ist auch nicht so, ich bin nur der Ding. Der ist natürlich auch drin. Also das heißt, das ist ein riesiger karmischer Knoten in Wahrheit, der da vorhanden ist. Und das heißt, aber wenn das völlig blind ist, dann ist es in Wahrheit überhaupt nicht zu verantworten, weil zu verantworten ist nur was, das ich eigentlich überschauen kann in seinen Konsequenzen. Und die äußeren Konsequenzen, ob der überlebt oder nicht überlebt, sind in dem Fall eigentlich die geringsten Konsequenzen. Ja. Das sind in dem Fall in Wahrheit die geringsten Konsequenzen. Und weil, wenn das schief läuft oder falsch läuft, kann das eine Schädigung sein für mehrere nächste Inkarnationen. Wo, ja.
Da würde mich jetzt interessieren, wie ist denn das dann bei Menschen, die ins Koma fallen und wiederkommen, aber völlig andere Menschen?
Ja, ja.
Da gibt es ja Fälle, die sprechen dann oder schreiben auf einmal Kyrillisch, obwohl es das
Wort. Ja, 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 ja. Ja, ja, da kann natürlich alles auch bis dahin gehen, dass ein anderes Ich hereinkommt. Wobei eben diese Kenntnisse, es ist natürlich auch wieder dann sicher ein karmischer Zusammenhang mit dem, der da liegt und der eben auch irgendwo diese Kräfte zum Beispiel, weil die Schrift, zum Beispiel, die bringe ich mir ja nicht aus dem Geistigen mit. Also die Schrift, die wir hier schreiben, die muss ich mir im Grunde hier erwerben, die muss irgendwo im Ätherleib zumindest drinnen sitzen. Und das heißt, das andere Ich, das hereinkommt, bringt eben nicht nur das Ich mit herein, sondern bringt da irgendwelche Ätherkräfte mit herein, wo solche Fähigkeiten dann drinnen sitzen. Und das heißt, das ist eine sehr starke Verwandlung, dann nicht nur, dass das Ich ausgetauscht wird, sondern auch in den Leibeshüllen überhaupt. Also im Physischen natürlich am allerwenigsten, weil da kann man jetzt wenig tun. Aber wobei natürlich so eine physische Schädigung, die bis zum Koma führt, natürlich auch eine starke Veränderung, selbst bis ins Physische bedeutet, in Wahrheit, auch wenn man es halt von außen nicht so sieht. Aber es ist auf jeden Fall eine Änderung im Ätherischen und im Astralischen drinnen. Also da, weil das Astralische ist ja sowieso draußen beim Koma-Patienten, es ist das Ätherische halb draußen, das ist ja das Typische, weil es ist tiefer als ein normaler Tiefschlaf, das heißt, das Ätherische ist gelockert und daher kann sehr leicht da was anderes Ätherisches hereinkommen. Und das ist auch eine sehr, 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 sehr schwierige Situation, die da passieren kann. Und da, ich meine, das sind Problematiken, die in einer anderen Weise schon bei den alten Einweihungsmethoden stattgefunden haben, weil da hat man ja die Menschen in einen koma-ähnlichen Zustand versetzt. Wenn man nimmt so ägyptische Einweihung, also der Pharao oder sonst was, wurde für etwa 3 Tage in einen todesähnlichen Zustand versetzt. Das heißt eigentlich in einen Koma-Zustand. Also ein Zustand, der tiefer ist als ein normaler, ganz tiefer Schlaf. Also der schon fast an den Tod heranstreift. Also dabei wird der Ätherleib nämlich herausgehoben bis zu einem gewissen Grad. Also es bleibt wirklich der physische Leib zurück und hat nur eine ganz, ganz schwache Verbindung noch mit dem Ätherischen und auch Astralischen. Da gibt es die sogenannte Silberschnur, die der Hellseher dann sieht. Das ist also so ein dünner Faden, fast der aus dem Astralischen kommt und mit dem Ätherischen auch verbunden ist und der bis in den physischen Körper hineingeht. Und solange der da ist, solange kann der Ätherleib und das seelisch-geistige wieder hinein. Wenn die reißt, die Silberschnur, dann ist er tot. Das ist eigentlich das Todeskriterium, also nicht Hirntod oder sonst irgendwas, sondern das Kriterium ist, ob diese Silberschnur reißt. Das sehen halt die Ärzte natürlich nicht, in der Regel. Aber auch da in diesem Lockerungszustand, wo also der Ätherleib sehr, sehr stark heraus ist, da ist natürlich, war schon damals bei dieser Einweihungsmethode die Gefahr, dass da alles mögliche andere hineinkommt. Ich meine, da musste auch überhaupt das Ich ganz ausgeschaltet werden, das ja damals noch sehr, sehr schwach entwickelt war, und das ist eigentlich durch die Priesterschaft dann kontrolliert worden, das ist eigentlich sozusagen festgesetzt worden durch die Priesterschaft. Das heißt, das spielt da gar nicht herein, und die haben auch verhindert natürlich, dass jetzt irgendwas anderes Ich-artiges da hereinkommen kann, dass nicht dann plötzlich ein anderer aufwacht, als er vorher war. Und das ist im vierten Mysteriendrama im Übrigen dann die große Problematik. Da wird geschildert so eine ägyptische Einweihungszeremonie, allerdings nicht ganz mit dem todesähnlichen Schlaf, aber halt eine gewisse Phase dieser Einweihung, wo jedenfalls auch die Maria in ihrer damaligen Inkarnation als junger, sehr junger eingeweihten Schüler eingeweiht werden soll. Und der Capesius, also der in der jetzigen Rolle der Capesius ist dort der große Opferweise, der eigentlich eben dafür sorgen soll, dass das Ich ausgeschaltet bleibt. Also der spricht sozusagen das Zauberwort, wenn man so will, also dass das Ich des Einweihungsschülers gebannt wird und da keine Rolle spielt. Und er tut ganz bewusst dieses Wort, das er innerlich in der Meditation sprechen sollte, nicht sprechen. Und dadurch geht die ganze Zeremonie schief und das Das führt also zu einer gewaltigen Störung dort. Aber er tut das nicht aus Bosheit oder irgendwas, sondern es ist offensichtlich in der spätägyptischen Zeit. Und er spürt das Herankommen einer neuen Zeit. Und er spürt, dass es notwendig ist, dass das Ich jetzt in Zukunft eine Rolle spielt. Weil es kommt langsam schon die griechische Zeit in Wahrheit heran. Und da soll das Ich beginnen, eine Rolle zu spielen. Und das heißt, die alte Einweihung wird so nicht mehr funktionieren. Und, aber Faktum ist, dass also die ganze Einweihungsprozedur dort massiv stört und dadurch also karmisch immense Schuld auf sich lädt. Obwohl er eigentlich richtig handelt, weil er der Einzige ist, der die neue herankommende Zeit wirklich erkennt und danach auch handelt. Und wenn er nicht so gehandelt hätte, wäre es eigentlich noch schlimmer in gewisser Weise gewesen. Weil in dem Moment, nämlich wenn er es erkannt hätte und nicht so gehandelt hätte, das ist nämlich das. Also, solange er eben noch nicht geistig so weit ist, dass er dieses Herannahen der neuen Zeit eben gar nicht wahrnimmt, dann handelt er eben ganz folgerichtig und dann ist das karmisch ganz in Ordnung. Aber in dem Moment, wo er die Erkenntnis hat, die bewusste Erkenntnis hat, da kommt eine neue Zeit, die anderes fordert, dann macht er sich schuldig, wenn er noch nach der alten Methode handelt. Es war nichts geschehen. Und trotzdem stört er den ganzen alten Vorgang und bringt dort karmisch alles durcheinander. Und das ist eine karmische Katastrophe für ihn. Ich meine, das ist schon mal ein lehrreiches Beispiel dafür, dass man karmisch einen Haufen auf sich laden muss in gewissen Situationen. Du hast zwei Wege, aber einer ist schlimmer als der andere in gewisser Weise. Und trotzdem ist einer davon der richtige, aber Karma schleppst mit. Und das schleppt der Capesius jetzt durch seine ganzen Inkarnationen durch. Weil das hängt ihm nach. An dem laboriert er sozusagen jetzt die ganze Zeit irgendwo. Und erst jetzt beginnt er langsam dann, wenn er jetzt im dritten Drama am Ende dort berufen wird, doch auch im Tempel, also eine Position zu übernehmen, fängt es einmal an, dass er sich durchgekämpft hat da irgendwo. Also langsam kommt es wieder auf ein Gleis. Allerdings wird es lange noch nicht erreichen, dass dann diese eigentlich karmisch verbundene Gemeinschaft der Einweihungsschüler, der Schüler des Benediktus im Drama, dass die wirklich zusammen gehen können. Jetzt, weil am Ende des dritten Dramas schaut so aus, gut, die werden jetzt also diese vier Geistesschüler, der Johannes, die Maria, der Capesius und der Strada, die übernehmen jetzt diese Aufgabe der Tempelhüter, von mir Sonnentempel oder Rosenkreuzer Tempel, wie auch immer. Da schaut es aus, als würde das funktionieren, aber im vierten Drama zerfällt es. Weil dann sind die einen, also der Johannes namentlich, drängt ganz darauf, dass diese geistigen Kräfte jetzt fruchtbar gemacht werden für die äußere Welt und der Strada auch sehr und der Capesius aber überhaupt nicht. Und der verbündet sich dann sozusagen mit dem Felix Balde und der auch eben von dem nichts wissen will, der sagt, Geistiges soll mit dem Äußeren nichts zu tun haben, das ist mystische Versenkung und zu mehr ist unsere Zeit nicht reif, da scheiden sich also komplett die Geister. Also das heißt, dieser ganze Bund zerfällt eigentlich am Ende des vierten Dramas.
Das heißt, hat sich der Hilarius zurückgezogen?
Naja, der Hilarius hat sich ja, als der leitet dann eine Fabrik. Der leitet eine Fabrik, allerdings, er will den Thomasius anstellen, dass er eben die entsprechenden geistig-künstlerischen Impulse, das ist nämlich eine Holzfabrik oder sowas, dass also diese Holzprodukte, die dann geliefert werden, eben geistgemäß gestaltet werden irgendwie. Und die anderen verweigern, also der Capesius insbesondere verweigert das, es verweigert der Sekretär des Hilarius, der sagt, na, also der mit dem Thomasius, das ist ein Spinner, diese abgehobenen Geschichten, mit denen soll er irgendwo weiter träumen, aber das hat nicht genug Basis, um das wirklich ins reale Leben hineinzustellen. Es scheint ihm alles recht zu geben, weil er macht auch dem Hilarius größte Vorwürfe, weil er sagt, du lässt die ganze Firma verkommen, du hast das von deinen Eltern geerbt und das war ein blühender Betrieb und so wie du das jetzt führst, das ganze Werk, die werden immer weniger Aufträge, die Leute kaufen das nicht, du errichtest den Betrieb zugrunde, nur weil du deine spinnenden Ideen da durchziehen willst. Also, und das heißt, der Hilarius hat sich von dem Tempel ganz zurückgezogen und leitet ihm jetzt die Fabrik. Das geht ins Eisel. Das ist ja jetzt am Ende vom dritten Drama, im 10. Bild, ist ja diese Übergabe. Also der Hilarius übergibt dem Thomasius den Platz im Tempel sozusagen und so weiter. Also die nehmen jetzt alle diese Positionen ein, die vorher diese Tempelhüter hatten.
Und der Benediktus, der ist außerhalb, oder?
Der Benediktus ist außerhalb, nur im vierten Drama, weil er steht ja jetzt eigentlich in dem ganzen Drama bisher eigentlich irgendwo souverän im Grunde über den Dingen irgendwo. Ich meine, er gibt seinen Schülern immer Anregungen, aber er ist selber im Grunde nicht beeinträchtigt irgendwo durch das Ganze. Das ändert sich im vierten. Im vierten kratzt es an ihm. Also da merkt er also, dass letztlich also diese, er wird einfach karmisch jetzt auch mit dem Ganzen belastet total. Also das, und wie das dann weitergehen wird, das bleibt völlig offen, weil das fünfte Drama gibt es ja dann nicht mehr. Das ist jedenfalls nicht mehr geschrieben worden von Steiner. Also es endet total offen, also es bleibt total offen, ob der Impuls es oft gelingt oder ob das komplett schief geht vielleicht. Das kann komplett schief gehen auch, das kann also äußerlich wirtschaftlich schief gehen, der Geistesbund kann zerfallen und dann ist am Ende der große Trümmerhaufen da. Das könnte passieren. Also das heißt, das ist, wenn wir uns dann im vierten Drama die Frage stellen, das, wie man das also so fortsetzen kann, dass das so ein Werk gelingen kann oder nicht gelingen kann. Also das, wir werden das dann spüren, ob man solche Impulse finden kann. Ich meine, wir müssen jetzt nicht das fünfte Drama schreiben, aber in gewisser Weise müssen wir eigentlich dann, und ich glaube, das ist der höhere Grund, nicht, dass das jetzt von Steiner bewusst beabsichtigt war, weil es war aus mit den Dramen durch den Einbruch des Weltkrieges des Ersten. Nicht, weil das fünfte war schon geplant und Steiner hat sich immer ganz kurzfristig geschrieben, in der Nacht vor den Proben hat er immer szenenweise die Dramen geschrieben. Also er hat sicher schon im Kopf konzipiert gehabt, aber es gibt keine Aufzeichnungen darüber. Also zumindest, wenn nur ganz spärlich, ist zumindest auch noch nicht gehoben im Archiv irgendwo. Aber ich glaube, es gibt da nicht wirklich was. Es gibt nur ein bisschen eine Überlieferung, was die Marie Steiner gesagt hat. Also nach dem geht heraus, dass er ein fünftes Drama vorgehabt hat und das hätte enthalten sollen eine karmische Rückschau in eine Inkarnation in der griechischen Zeit. Also da hätte man wahrscheinlich irgendwo gesehen, was jetzt als Folge dieser missglückten ägyptischen Einwirkung da in Griechenland passiert, in der nächsten Inkarnation. Kann man vermuten irgendwo. Aber das wurde nicht geschrieben. Und das über die äußere Handlung sonst, also über die Rahmenhandlung, die jetzt und heute spielt, ist im Grunde gar nichts bekannt. Und das heißt, das ist ganz offen und ich sehe das aber als Anregung jetzt, dass wir dann einfach Ideen entwickeln, einfach um das spielen zu können, überhaupt das vierte auch spielen zu können, in welche Perspektive das geht, aber am Schluss irgendwo so einen Silberstreif am Horizont sehen, wo das vielleicht trotzdem gelingen kann oder ob es chancenlos erscheint am Ende. Das ist, glaube ich, jetzt wirklich uns überlassen und das ist sozusagen die Aufgabenstellung, die mit dem Mysteriendramen verbunden ist. Weil das ja dann in der Realität, es geht dann letztlich auch darum, kann ich Anthroposophie wirklich im realen Leben umsetzen oder nicht? Um das geht's. Und wenn man sich das so im Großen und Ganzen anschaut, ist ja vieles noch nicht gelungen. Es ist so im geschlossenen Kreis, ja, aber es ist noch sehr im geschützten Rahmen irgendwo und außerhalb davon, dass es jetzt so durchgreifend die Welt verändert hätte und dann ein wirkliches Gegengewicht zu der Arimanisierung der Welt geschaffen hätte, die für sich gar nichts Böses wäre, die aber böse wird, wenn das Gegengewicht fehlt. Und das ist durch die Anthroposophie eigentlich so stark noch nicht in die Welt gekommen. Natürlich wirken die geistigen Kräfte der Menschen, die sich damit beschäftigen und intensiv beschäftigen, meditieren. Also das hat schon eine gewisse Wirkung, aber es müsste eigentlich viel mehr haben. Weil die Botschaft des vierten Dharmas ist ganz deutlich, es genügt nicht, da das im Kämmerchen zu meditieren. Das ist schon gut, es zu machen, aber das alleine reicht nicht, sondern es geht, also spuckt er in die Hände und zeigt, wie kannst du anthroposophisch die Welt anpacken und umändern. Auch ganz praktisch. Hier, jetzt und so fort. Und daran müsste man sozusagen den Anthroposophen erkennen.
Ich glaube nicht, dass das zufällig so ist, dass das fünfte Drama nicht geschrieben
wird. Ja, sicher.
Ich glaube, dass wir diese Rückschau nicht mehr brauchen, dass wir heute vielleicht auch so weit sind, dass wir Fortsetzung von zweiten, dritten nicht mehr brauchen.
Ja, nein, ich sehe es auch so, Also ist das ist. Ich meine, wie so oft bei den sogenannten unvollendeten Werken, wenn man das jetzt nimmt, das sind eigentlich das. Weiter hätte es gar nicht gehen sollen oder gehen können. Das ist genau das gegeben, was notwendig ist, und sie sind gerade darum die anregendsten eigentlich für die jetzt mit diesem Werk umgehen, weil es offen ist und uns den Raum gibt und auch die Aufgabe gibt, zu tun und in irgendeiner Form uns Anregungen dadurch zu holen. Wie gesagt, wir müssen nicht das fünfte Drama schreiben, aber wir müssen das, was im Drama angestrebt wird, sozusagen wirklich in der Praxis irgendwo leben. Ja, und das geht's. Und das ist höchst überfällig so im Großen und Ganzen. Das fehlt, weil die ganzen Anthroposophen haben sich schon so im Großen und Ganzen sehr eingemauert. Es gibt natürlich einzelne Ausnahmen, aber so im ganz Großen als Bewegung und der Gesellschaft hat sie sich schon sehr eingemauert irgendwo. Und das reicht nicht. Das reicht gerade, um hinüber zu erretten, das Geistesgut, das Steiner gegeben hat, irgendwie einmal formal über die Zeiten zu bringen. Und das ist eine notwendige Aufgabe gewesen. Man muss ja denken, das ganze 20. Jahrhundert war eine Riesenkatastrophe. Auch aus geistiger Sicht immer mit dem ganzen Einbruch da mit dem Ersten Weltkrieg schon, mit dem Zweiten Weltkrieg, mit den ganzen Nazi-Geschichten bis dann hinein, aber noch so grässliche Sachen, wie sie so in Jugoslawien passiert sind, das ja im gewissen Sinne mindestens so schlimm war. Ich meine, wenn es kleinere Dimensionen äußerlich hat, aber geistig fast noch schlimmerer Schlag ist, weil es eigentlich ein Eingriff in diese Atmosphäre dort hinein bedeutet hat, wo eigentlich schon die nächste Kulturepoche vorbereitet werden soll, weil die soll aus der jugoslawischen Geistigkeit letztlich entstehen heraus. Und da ist, naja.
Aber nicht von da unten, da gibt es keine Zukunft in Jugoslawien. Das ist auch nichts Slawisches, das ist türkisch.
Das ist schon richtig, nur es ist die Landschaft ist ganz wichtig, weil die Menschen, die inkarniert werden, werden sowieso andere. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass diese Gebiete sind überrannt worden, natürlich von dem Türkischen ganz stark, da kommt was ganz Starkes rein. Ich meine, so wie da der zweite Keil dann mit dem Ungarischen drinnen ist, was aber auch eine verwandte Linie in einer gewissen Weise ist, da ist ein total starker Keil hineingetrieben worden. Eigentlich eben in dieses richtige slawische Element, weil das hängt sehr wohl, also bis zum ganzen Norden herauf, bis zum Baltikum hinauf und bis da unten, also bis in den Süden herunter, wäre das ein wichtiges Gebiet, rein von den geografischen Kräften her. Von der Äthergeografie her.
Aber Jugoslawien soll man nicht vergessen, dass das ganze Jugoslawien ja ein gewisses Vorbild ist, ein kleines Vorbild ist für das ganze Europa, was jetzt auch in Europa passiert. Also es ist ein Kunststaat, synthetischer Staat geschaffen worden.
Ja, richtig.
Durch verschiedene Gründe. Und das ist ja auch in der EU eine supranationale Diktatur, Kunststaat. Und zerstört wurde es aber nicht durch die Jugoslawen, auch nicht durch die Serben oder durch die Moslems, sondern durch die Amerikaner, durch die Europäer. So ein Willensakt der Grünen und der Sozialisten, Jugoslawien im Sinne Amerikas in 8 Teile zu spalten, das gibt noch verschiedene andere Gründe. Rauschgifthandel in Europa und so weiter. Aber die Reaktionen, die in der Anthroposophie waren, beziehungsweise auch in verschiedenen Kreisen, wo man also keine ausnehmen kann, weil ja pro, also für die Zerstörung. Und
so. Ja, sicher, klar.
Also Anthroposophen, die nicht für die Exekution des amerikanischen, europäischen NATO-Angriffs waren, gab es ja keine.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, das ist das eben, was im Großen in Europa passiert. Ich meine, das passiert ist. Ich meine, diese Zerschlagung haben sie in Europa genauso gemacht. Und das,
so ist es, ja.
Das ist das ganz, ganz Starke. Und dann natürlich auf der anderen Seite im Slawentum, diese Zerstörungswelle, die natürlich durch den ganzen Kommunismus da reinkommen ist, auch noch. Und das Problem ist, dass solche Dinge natürlich auch Spuren in der Ätheratmosphäre hinterlassen, weil Äther ist immer auch das Gedächtniselement, auch in der Natur draußen. Und die nimmt solche Dinge auf. Das heißt also, Dinge, die auf einem geschichtlichen Boden, auf einem bestimmten Boden geschichtlich passiert sind, die prägen sich auch der Ätheratmosphäre ein.
Gibt es das, dass man darum in bestimmten Orten oder Ländern, Städten einfach auch weniger Schlaf braucht oder
mehr Schlaf braucht? Ja, sicher. Sicher, die Äthergeografie ist sehr differenziert und die Ätherkräfte sind sehr differenziert. Aber sie sind eben sehr, sehr stark mit abhängig eben von dem, was die Menschen dort tun. Und das ist so stark, dass also in gewissen Gegenden gewisse Impulse dann über Jahrtausende leben. Ich meine, wenn man zum Beispiel nimmt, dieser arimanische Impuls, der schon anfängt da in der urpersischen Epoche. Ich meine, der lebt in dieser Gegend dort seitdem drinnen. Und das ist einer der Haupteinfallsorte des Arimanischen. Das ist der eine und der andere ist im Westen. Und in Amerika drüben, dort von überhaupt von Natur aus. Und die zwei wirken sehr stark zusammen. Das heißt, obwohl die äußerlich, jetzt weiß ich nicht, Iran und USA das so völlig als Gegner dastehen, wirken genau die gleichen Kräfte dran. Und
Muss da an die Reibung denken, ja? In all dem, ja? Es ist eine grässliche Reibung, wenn ein Erster Weltkrieg oder Zweiter oder Jugoslawien-Krise passiert. Aber es ist eine Reibung. Und es ist eine notwendige Reibung.
Ja.
Bhagavad Gita und diese Ereignisse und dass wir ohne Reibung nicht bewusst sein erlangen können,
Das ist schon richtig. Ich meine, die Frage ist, in welchem Ausmaß es passieren muss, das ist die eine Frage. Ums Bewusstsein, natürlich, ich meine, das sind die Bewusstseinsstärkungsprozesse immer. Wenn wo was zerstört wird oder was zerbricht, ist das immer die Chance fürs Bewusstsein aufzuwachen. Das ist schon in unserem Organismus so, das ist in der Weltgeschichte so. Das ist überall so. Die Frage ist, ob eben genügend geistige Kräfte entwickelt werden, um die damit verbundene Zerstörung wettzumachen und sogar vielleicht nur ein Plus dazu zu geben. Das wäre eine riesige Aufgabe der Anthroposophie, weil da sind viele Impulse und die beherrschen heute im Grunde die Welt. Weil, schaut euch die Politik heute an, ich meine, das ist da jetzt immer wieder um USA und dann die Auseinandersetzungen mit dem Islam oder wie es heißt, wie auch immer. Es ist im Grunde der Ariman von links und rechts, der da wirkt und der im Grunde also die Herrschaft führt. Und die Mitte, die geistig was entwickeln sollte, ist in der Schockstarre, in Wahrheit. Wenn ein bisschen überspitzt gesagt, aber zumindest ist es die Frage, ob da jetzt genügend geistige Kräfte auftreten, die dem entgegenstehen und die mit dem fertig werden. Also da geht es jetzt gar nicht um die Seite Amerika oder Islam oder sonst was.
Ich will was Positives sagen.
Ja.
Da waren zwei Herren da in Kralewitz.
So ja. Ja. Große. Ja, genau, ja, ja.
Braunhaube.
Richtig,
und
ja.
Und der andere, der war auch so ähnlich. Also das waren wirklich zwei sehr profunde Kenner.
Ja.
Die waren also ganz in der richtigen Richtung, die also österreichische Anthroposophen nicht.
Ja.
Die AAG sind schon überhaupt nicht, aber das waren so erfrischend und so eigentlich so eine positive Ausstrahlung, was Neugier betrifft und
ja.
Es war sehr interessant,
ja,
zu sprechen. Es hat man mit dem einen Liter blauen Augen.
Ja, mit dem habe ich auch viel gesprochen. Ja, ist richtig.
Er ist ein Freund von den Mihai Bogatschnik.
Ja.
Und sie sind also sehr bewandt in den Sachen. Und wissen ganz genau in der Politiklinie aus in der europäischen Situation, russischen Föderationen, Chinesen. Also sind sehr und richtige andere Personen. Das fand ich eigentlich noch nie in einem Kreis in Mitteleuropa. Es waren nur dort die zwei. Ja,
wenn man es im Fall sieht, bei uns ist eine ziemliche Schlafmützigkeit diesbezüglich. Ja, das ist im Großen und Ganzen, das ist ja richtig. Ist ja richtig. Aber das ist natürlich über die Jahrzehnte vorbereitet worden, diese Schlafmützigkeit. Weil die hat schon angefangen im Grunde lang vor dem Ersten Weltkrieg. Und das hat man im Grunde immer noch nicht ganz auf, was heißt ganz, noch immer nicht aufgeholt in Wahrheit. Und das verhindert natürlich aber dann letztlich auch, dass also sowohl der Westen wie der Osten ihre Aufgabe erfüllen können in der richtigen Weise. Das ist die Problematik, weil die Aufgabe ist ja nicht nur jetzt arimanische Kräfte da hereinzubringen. Das ist ja nur die Sache, die passiert, wenn oder in dem Maße passiert, wenn der Ausgleich fehlt. Also das ist jetzt weltpolitisch sozusagen eine riesige Aufgabe, wäre das. Aber da ist aus dem ist Europa eigentlich praktisch komplett ausgestiegen.
Das Europäische ist ein sehr einfaches Prinzip. Die Europäer speziell, also die westlichen Kräfte, die diese Autofähigkeiten haben, haben eigentlich im großen Stil alles gemacht, Raubmord im großen Stil, also Kolonialisierung und Zerstörung der Ethnie, der Identität aller Völker. Dadurch sind sie reich geworden, dann gab es noch einen Hype, sondern der Opiumkrieg und dann der Sklavenhandel, gab es einen Exklusivvertrag der Spanier mit den Engländern. Und diese riesigen Geldmengen, die also von der Rothschild-Bank gehortet wurden, es gibt immer jemanden, der das Geld hat und andere, die Exekutivorgane sind, das sind also die Seefahrer und so weiter und die Araber, die haben die Sklaven auch über Sansibar gebracht. Diese riesigen Geldmengen sind jetzt nach Amerika rübergekommen, transportiert worden, weil da ist natürlich noch viel mehr astronomischer Gewinn, den Amerika nicht bewohnt. Es war ja keine Infrastruktur.
Und
die Amerikaner haben sich ja von vornherein geweigert, irgendwas zu produzieren. Das wollten sie aus England, was die Maschinen immer rüberholen. Jetzt kam das große Geld dann rüber von den Banken, die jetzt bei der FED sind, bei der Federal Reserve. Das war nicht die Bank, jetzt kam rüber. Und das war natürlich wieder ein astronomischer Gewinn, denn die Eisenbahnen und die ganzen Brücken und die ganzen Industrien, da musste ja irgendwo geschaffen werden aus dem Nichts. Es war also ausgesprochen erfolgreich. Und jetzt kommt nur beim Ersten Weltkrieg das Amerikanische rüber und finanziert England und Frankreich. Das sind nämlich beide gewesen. Der Krieg konnte nur mehr durch das amerikanische Geld weitergeführt werden. Und jetzt haben die Amerikaner gesagt, wenn wir das verlieren, wenn wir die zwei Länder verlieren, weil Deutschland hat den Krieg gewonnen an beiden Fronten. Der Erste Weltkrieg wurde von Deutschland gewonnen, die haben sie nicht verloren. Ich glaube, nur Amerika ist ein anderer Punkt. Jetzt kam das also rüber und es wurde eigentlich Europa eingestreicht von einer einseitigen europäischen Kulturstrom, nämlich der englischen. Weil die Franzosen sind nicht stark in Amerika geworden und die Deutschen schon überhaupt nicht. Die können das ohne das nicht. Und was jetzt passiert, ist eigentlich nichts anderes, wenn wir es im Großen sehen, als dass dieser ganze Raubmordinstinkt des Westens, der hat sich rübergeschlängelt auf Amerika, ist dann noch viel stärker geworden, geht jetzt nach Europa zurück und stranguliert die eigene Mutter. Von der, das ist ja auch nur Kolonie. Die ganzen Länder sind ja auch nur Kolonien, der Amerikaner nicht so. Beziehungsweise stranguliert jetzt das eigene. Es ist also eigentlich ein Karma, das man anschauen kann. Die Europäer setzen eine gewisse werden immer mächtiger und jetzt kommt es aber auf die Europäer zurück, bis auf wo es ausgeht und stranguliert selber. Das ist eigentlich ein Karma. Da kommt jetzt ein anderes noch dazu. Aber es ist ein ganz einfacher, und was die Europäer leider zu wenig gemacht haben, ist eben gerade das, was andere gebraucht hätten, eben Kultur, Musik und diese Ausbalancierung der Persönlichkeitskultur. Die haben wir leider nicht exportiert, sondern immer nur das Technische. Halt. Und das kann man leicht machen. Da braucht man
das
ist auch und viel militanter nachmachen. Also da, mit dem kann man sich da irgendwo
sichern.
für lange Zeit.
Ja, ja.
Das ist halt nicht passiert. Und die Anthroposophie, das wäre das Richtige gewesen. Mit dem wäre eine ganz andere Dimension möglich gewesen.
Ja, ja, eben, aber dazu muss wirklich also rein ins praktische Leben, also eben auch einmal ins politische Leben, das, ich meine, das,
ja, das ist... Vor allem auch in der Wissenschaft.
Und da besonders auch, ja, ja.
Dass hier ein Defizit besteht und es keine anthroposophischen Initiativen gab, so gar keine. Er sagt, es ist nichts passiert, außer
ja, sie, ja, ja, klar.
Der anfängliche Versuch ist ja alles stehen geblieben. Und das
ja,
war aber das Notwendige gewesen. Denn die Technik entwickelt sich immer weiter, die kann man nicht ausschalten. Die Frage ist nur, wie.
Ja, ja, nur das hängt natürlich schon sehr stark dann auch daran, weil da haben natürlich also jetzt diese Geldmächte natürlich ein sehr leichtes Spiel, weil es einfach den, von mir aus Anthroposophen natürlich, weil sie nicht gesellschaftlich entsprechend wirken konnten, haben sie auch die Mittel nicht zur Verfügung. Und natürlich, um in großem Stil da was zu entwickeln, mit nur ein bisschen im Hinterhof basteln, allein ist es nicht getan. Das, ich meine, es ist ja mittlerweile so weit, dass du im Grunde kein neues anthroposophisches Heilmittel entwickeln kannst. Ja, entwickeln kannst alles, aber du hast keine Chance, es irgendwo am Markt unterzubringen, weil der Geldaufwand dazu, zu den ganzen vorgeschriebenen Testereien und so weiter, dass es überhaupt irgendwie als irgendwas zugelassen wird, sind so astronomisch, dass das einfach unfinanzierbar ist unter den heutigen Bedingungen. Absolut unfinanzierbar.
Dann muss man verkaufen ohne den.
Naja, aber dann hast du das ganze Rechtssystem gegen dich. Mhm. Ich meine, und dann heißt es, was sind das für Scharlatane? Ich meine, das geht ja bis zu strafrechtlichen Sachen. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass das also nur zivilrechtlich wäre, das ist ja schon strafrechtlich. Dann, also die Gesetze werden natürlich auch so gebaut, dass genau das sowieso erschwert wird. Und also,
da sammeln wir uns alle 800 aus Österreich und die restlichen aus Deutschland, aus der Schweiz und umzingeln diese Rechtsherren, die da entscheiden möchten, dass da ein Verbrechen geschieht und fragen sie draußen vielleicht, fragt die patentieren, ja, die zulassen die Arznei, warum wir heute da stehen. Ja?
Ja, ja, es ist, ich meine, es gibt eh viele Initiativen und so. Ich meine, das Problem ist, dass natürlich gerade im Gesundheitsbereich, der sehr wesentlicher ist, und man muss dazu sagen, dass die Art, also der Medikamente, wie sie heute verabreicht werden, das ist natürlich für die, ist das an der Oberfläche eine Geschäftssache, aber das hat trotzdem auch wenn die das gar nicht wissen, einen geistigen Hintergrund, weil es also die Leute einfach immer unfähiger macht, überhaupt einen Zugang zum Geistigen zu finden. Das steckt eben drinnen, das ist der eigentliche Hintergrund. Und das heißt, aber da das so verbreitet ist und so viele Leute das schon nehmen und natürlich die ganze Propaganda in die Richtung läuft, ist es sehr schwer, irgendeinen erkläglichen Teil der Bevölkerung auf deine Seite zu bringen. Das heißt, du bist der totale Außenseiter damit. Und da die Leute gerade beim Gesundheitsbereich natürlich sofort Angst haben und dann sagen, da kann ich jetzt sagen, ja, Studien, nein, das muss klinisch, natürlich muss das fünfmal klinisch getestet sein, das ist eh klar, und sonst trauen wir uns nicht. Und das wird natürlich geschürt dann, das ist eh klar, dass das, also, und das Gesetz steht dahinter, also das heißt, da müsste es wirklich so weit sein, dass du wirklich in den politischen Entscheidungsgremien drinnen bist und Gesetze machen kannst. Das heißt, dort müssten wir erst einmal hinkommen.
Und das wollte die Anthroposophie ja nicht rein, das lehnen sie ab. Denn der Rest hat das ja auch probiert mit der Kunst und der Kultur. Das ist nicht für Anthroposophen.
Ja, ich meine, das ist genau sagen wir so, das ist eben der Punkt, wo es eben einfach nichts nutzt, wenn du im Kammerl meditierst. Das ist gut und soll sein, aber damit erreichst du das nicht. Abgesehen davon, dass die paar Drahtzieher, die hinter den anderen Sachen stecken, ja sehr wohl auch über geistige Kapazitäten verfügen. Und also das ist insgesamt ja wieder auch nicht so zufällig alles. Ich meine, die wahren Herren sind natürlich die arimanischen Mächte irgendwo dahinter in unserer Zeit, namentlich. Aber, Aber die haben schon auch ihre Schüler, wenn man so will, und die also sehr, sehr viel wissen, was die Dinge tun. Nutzen ist sie auch, ja.
Arzneien aus der Apotheke und vergiften sie.
Ja, sicher, ja, na, das ist. Ja, sicher, ja, klar. Das ist schon klar. Die wissen schon sehr genau, was sie tun. Also manche halt, das ist trotzdem eine relativ kleine Schicht, ich meine, die meisten rennen mit und sind brav in dem Radl drin, weil die Universitäten funktionieren schon so, die Ausbildung läuft schon in die Richtung hin. Also das ist eine Konditionierung praktisch vom Kindergarten an, wird die betrieben. Da fängt es schon an. Weil wenn ich schon Computer, kein Computer verwende, ich auch. Aber wenn ich im Kindergarten schon anfange praktisch, dann erziehe ich sie immer mehr in die Dinge, bis in Eingriffe in den physischen Leib letztlich passieren dadurch. Und durch dem wird also jede Spiritualität ausgetrieben. Bis dann so weit kommt, ich meine, das ist halt das Ziel Avimans, dass er dann Menschen schafft, jetzt, wo die Hülle zwar da spazieren geht, aber das ich nicht rein kann. Und wo der Ariman das wunderbar nützen kann. Das heißt, er hat die Herrschaft über das Werkzeug da und über das Ich letztlich auch irgendwo. Er kann es zwar nicht direkt angreifen, aber er kann es sozusagen gefangen halten auf die Art. Weil es kann weder runter noch rauf in die geistige Welt. Also das. Und genau das sucht er. Also er will genau die Menschen haben, die so, wo das Ich in dem Schwebezustand zwischen Leben und Tod ist. Also im Grunde hätte der Ariman am liebsten lauter Koma-Patienten. Das wäre optimal irgendwo. Also damit könnte der Geistige am meisten machen. Für seine Welt.
Aber
die meisten schlafen so.
Noch der böse Fürchter
Gott. Ja.
Da gibt es nämlich einen Satz. Sie selber sind ja bei mir zwar unzugänglich. Aber ihre Daten kann ich noch lange nützen.
Ja, genau.
Das genau.
Sie selber, das ich kann es nicht angreifen, aber sie kann, er kann es schachmatt setzen, ja. Sozusagen. Das ist das Problem. Ja. Und da fehlt eben, und das ist ein Impuls, der wirklich eben halt aus Europa herauskommen müsste oder sollte. Weil der kann selbstständig weder aus Amerika kommen, noch aus dem Orient kommen. Und wenn der da in der Mitte nicht kommt, können aber die auch ihre durchaus notwendigen Aufgaben nicht ganz erfüllen oder nicht so erfüllen, wie es eigentlich sein sollte, sondern werden sie mehr Dienare Manns.
Der Koma-Zustand,
ja,
ist eigentlich überall zu sehen, weil ein Mensch, der fernschaut oder sich der
sicher,
beschäftigt, ist auch im Koma.
Es ist eh so eine Art. Fast künstlich erzeugter Trance-Zustand irgendwo. Klar, natürlich. Ich meine, da ist das, wo man so das Bewusstsein ausschalten kann, können die Widersacher frei ein- und ausgehen im Grunde. Da, das ist wie wenn der Haushund außer Haus ist. Das ist schlimm. Also in Wahrheit sind also große Herausforderungen da. Und letztlich um die Entscheidungsfrage geht es. Also das ist die Frage, die am Ende des vierten Dramas irgendwo offen bleibt. Kann das gelingen oder nicht gelingen? Das ist. Und sicher ist das die Frage, die wir uns als Anthroposophen heute primär mal stellen müssen. Um das geht es. Ich meine, man braucht natürlich einmal ja lange Zeit, um überhaupt sich mit der ganzen Anthroposophie vertraut zu machen und Kräfte zu entwickeln. Und da ist es auch gerechtfertigt. Sieht man im Drama zum Beispiel beim Capesius, der ist zeitweise ja völlig weggetreten. Im Grunde fast das ganze dritte Drama ist er weggetreten. Und also man kann sich das äußerlich so vorstellen, dass der sicher nicht fähig ist, dass sein Beruf oder was auszuüben, sondern der sitzt relativ teilnahmslos da. Aber am Ende ist er dann doch so weit, und es steht auch ganz deutlich im Drama drin, dass das aber trotzdem gerechtfertigt ist. Er braucht es halt, für seine Entwicklung braucht er das so. Also man kann jetzt auch wieder, muss man vorsichtig sein, nicht sagen, jeder, der jetzt vielleicht 30 Jahre seines Lebens verträumt irgendwo, dass der deswegen unfähig sein muss. Das kann nicht sein. Das muss nicht sein. Das, und solche Zeitspannen dauert es unter Umständen. Die Frage ist nur, ob er es dann schafft oder nicht. Oder wenigstens in einer nächsten Inkarnation schafft. Das, also, das ist nämlich auch etwas, was man noch berücksichtigen muss. Also, weil es hat jetzt keinen Sinn, wenn sozusagen die äußere Betriebsamkeit plötzlich aufbricht und alle tun irgendwas und es kommt aber nichts raus, weil sie gar nicht die geistige Kapazität dazu entwickelt haben. Weil dann geht es sicher komplett schief. Also, weil ich muss ja beides sogar haben, wenn ich in das äußere Leben eingreifen will. Ich muss also wirklich Bescheid wissen, wie die Welt heute läuft und ich muss kennen das Bankenwesen oder sonst was und zwar wirklich genau, weil da kann ich irgendein paar Ideen von Steiner und habe aber keine Ahnung, wie das Geldwesen heute läuft in Wahrheit. Also dann werde ich da nichts tun können, dann werde ich einen Unsinn machen. Und ich muss aber die geistigen Kräfte entwickeln. Also zum Beispiel, wenn wir beim Geldwesen bleiben, die ganze Dreigliederungsgeschichte, und die, für die hat der Steiner im Grunde Anregungen gegeben, nicht ein Rezept, wie es zu machen ist. Er sagt gerade, das muss ich eigentlich vor Ort entwickeln. Und dort ist, das sind nur Beispiele einzelne, und die kann man sicher nicht eins zu eins so umsetzen. Das heißt, ich muss die Fähigkeit entwickeln, das in der konkreten Situation geistig hereinzuholen. Das brauche ich auch noch. Und das ist nicht einfach. Aber auf das kommt es an. Und da kann eben natürlich notwendig sein, dass ich der ein halbes Leben einmal oder ein Dreiviertelleben vorbereiten muss darauf, in irgendeiner Form. Bis das herauskommt, bis er überhaupt es wagen kann, das in die Praxis umzusetzen. Ich meine, andere bringt es vielleicht aus einer frühen Inkarnation mit und startet mit 21 durch und zieht den Weg durch. Das kann auch sein. Aber das sind Dinge, die man wieder ganz individuell beurteilen muss. Also man muss dann wieder vorsichtig sein, dass man sagt, na, der verschlaft alles und mit dem kann man nichts machen. Vielleicht gilt das eben jetzt für die nächsten 10 Jahre noch und dann ist er dick da. Also das ist sehr, sehr, sehr heikel, diese Dinge. Diese Dinge
zu verurteilen.
Ja. Ja. Also jedenfalls kann man sie nie nach der Außenseite beurteilen. Da müsste man wirklich eine gewisse Wahrnehmung für das Individuum bekommen, für das Ich, das da dahinter steckt. Und dazu muss man wieder mal nicht hellsichtig sein, weil Steiner zählt bekanntlich unter den Sinnen auch den Ich-Sinn auf. Das heißt, das Ich ist bis zu einem gewissen Grad über die sinnliche Wahrnehmung zugänglich. Nur ist der halt nicht sehr gepflegt, der Ich-Sinn in unserer Zeit, noch nicht sehr, sehr wach. Der schläft noch ziemlich. Ja, im Gegenteil, es wird viel getan natürlich, gerade durch diese Gegenmächte, um den Sinn sehr, sehr einzuschläfern. Weil ich meine, die ganze Fernsehgeschichte und diese Sachen dämpfen sowieso einmal alle Sinne ab, aber natürlich diese Sinne ganz besonders. Also das heißt, es wird der Ich-Sinn sehr abgedämpft, es wird der Gedankensinn sehr abgedämpft. Das heißt, wenn die Leute miteinander sprechen vom Ich, kriegen sie sowieso nichts mit, aber im Grunde auch von den Gedanken des anderen nicht, sondern sie hören eigentlich immer nur ihre eigenen. Und interpretieren danach das, was sie gehört haben. Aber in Wahrheit hören sie vielleicht Worte. Und da aber in der Sprache ist auch schon der Abbauprozess drinnen, der ist ja schon seit langem im Übrigen drinnen, das haben wir da im Seminar ein bisschen besprochen. Also die alten Volkssprachen, die machen in einer gewissen Weise einen Verfallsprozess durch. Das ist auch notwendig, weil also irgendwann einmal in der Zukunft eine neue Form der Sprache kommen wird, die viel individueller geprägt ist und trotzdem vom anderen verstanden werden kann. Aber da muss halt dann der Wortsinn, der Gedankensinn, der Ich-Sinn viel deutlicher und viel, viel wacher werden. Dann kann ich wirklich individuell sozusagen Wortschöpfungen aus dem Augenblick heraus schöpfen und der andere kann sie im Nachschöpfen miterleben. Also das wird einmal in einer noch weiteren Zukunft kommen, das wird nicht gleich morgen sein. Aber die Sprachen werden sich verändern. Ich meine, das ist einer der Dinge, die durchs Pfingstgeheimnis angedeutet wird, so ganz leise. Da wird ja dann auch gesagt, also, dass die Jünger plötzlich so sprechen konnten, dass jeder Mensch sie verstehen konnte. Man darf das natürlich nicht so äußerlich nehmen, aber sie konnten einfach so kommunizieren, dass die Menschen es jedenfalls den geistigen Gehalt dieser Sache gespürt haben und sehr, sehr wohl mitbekommen haben. Und das wird einmal in einer ferneren Zukunft oder sollte zumindest das Normale werden. Das wird die normale Art der Kommunikation werden oder könnte es werden, sagen wir so, wenn nicht die Widersacher zu sehr hineinpfuschen, weil die wollen das gerade zerstören und es gibt genug Dinge, die das zerstören. Ich meine, manche Zerstörungsprozesse waren eben auch notwendig, weil es muss auch das Alte abgebaut werden, weil solange das Alte nicht zerfällt, wird das Neue nicht wachsen können. Es muss halt nur im richtigen Maß passieren. Das ist der Punkt. Wenn man schon nimmt, also die Orthographie, die Rechtschreibung, zerstört eigentlich das lebendige Sprachempfinden in Wahrheit. Ich meine, dann sagt Steiner selber, also bei den Rosenkreuzern zum Beispiel, war bei den alten Rosenkreuzern so noch im 15., 16. Jahrhundert oder so 17. Jahrhundert, war es so, dass die wirklich von ihren Schülern verlangt haben, die oft wirklich schon in jungen Jahren zu ihnen gekommen ist, dass die also bis zum, weiß ich nicht, 21. Lebensjahr das so nicht schreiben lernen, nicht schreiben und lesen lernen. Und dann lernen sie es, also wenn sie wirklich zum Ich-Bewusstsein erwacht sind, lernen sie es und sie lernen für jeden Buchstaben, den sie lernen, lernen sie ein anderes Zeichen dazu. Da hat man dann gesagt, ja, das ist eben die Geheimschrift der Rosenkreuzer. Mit dem. Aber das ging es gar nicht, das, um die Verschlüsselung. Sondern es ging darum, dass er nicht auf ein Zeichen fixiert wird, sondern immer ein zweites hat, mit dem er lebendig spielen kann. Und weil das ist natürlich ein totaler Abtötungsprozess ist in Wahrheit. Aber er war trotzdem menschheitlich notwendig, weil es zugleich ein Bewusstseinsprozess ist, ein Erwachensprozess ist. Weil wenn ich eben so einen Text lesen kann und im Lesen dann noch, das Lesen hat sich ja auch weiterentwickelt, weil am Anfang konnten die Menschen eigentlich nur laut lesen. Das heißt, sie konnten nur vorlesen, selbst wenn sie alleine gelesen haben. Das war noch bis in die nachchristliche Zeit. Noch der Augustinus schreibt das in seinen Bekenntnissen irgendwo, wo er, welchen Bischof, weiß ich nicht, irgendein Bischof besucht er da. Könnte sein. Und jedenfalls schildert er, also er wartet da, aber da seht ihr, wie es der Eusebius war, es kann leicht sein, steht am Pult und liest leise. Das ist ihm wert, ein ganzes Kapitel da in seinen Bekenntnissen darüber zu schreiben. Und das verwundert ihn total, wie denn das geht, dass da einer am Pult steht und leise liest. Das war eigentlich noch gar nicht üblich. Lautlos, ja, genau, lautlos. Lautlos den Text studiert. Weil es war ja einfach nur verbreitet, dass man einfach, auch wenn man für sich einen Text studiert hat, dass man ihn laut rezitiert hat. Dann hat man durch das Sprechen irgendwie mitgekriegt, was da drinnen steht. Das heißt, man hat den Text wirklich über die Sprache erlebt und im Sprechen dann ist das Bewusstsein für den Gedanken aufgetaucht. Und wenn ich das zurücknehme, dann gehe ich eigentlich im Grunde, wird das Wort sofort durchsichtig für den Gedanken, der dahinter steckt. Also es ist, das Wort löscht sich eigentlich fast aus, als sprachliches Produkt sozusagen. Und nur wird der Gedanke dann aber auch viel abstrakter. Das ist, weil den Gedanken, den ich erlebe, sozusagen, indem ich den ganzen Text spreche, da kommt viel mehr Inspiration herein, als wenn ich sozusagen stumm noch einen Text da durchgehe. Da habe ich zunächst einmal wirklich nur den Gedanken, der da steht. Und im Grunde sollte bei einem wirklichen künstlerischen oder gar bei einem spirituellen Text, das haben wir eh kurz besprochen fürs Mysteriendrama, eigentlich ist es nur ein Wegweiser, der mich zu Inspirationen hinführt, die durch den Text durchkommen. Und das heißt, hinter jedem Satz stehen 10.000 Sätze in Wahrheit oder 10.000 Gedanken dahinter. Und die hereinzuholen gilt es. Das heißt, das, was ich da an der Oberfläche lese, ist eigentlich für sich genommen gar nichts. Das ist für sich genommen im Grunde gar nichts, sondern ich muss es lernen, als Wegweiser, als Landkarte zu lesen, die mich hinführt zu den Quellen der Inspiration, aus denen der geschöpft hat, der jetzt diese kurze Skizze da festgehalten hat. Aber das ist eine ganz kurze Skizze. Geht gar nicht anders. Ich meine, das merkt man, wenn wirklich einmal so was hereinkommt und das sprudelt, was du davon niederschreiben kannst, das ist Fetzen. Das sind Fetzen. Du kannst nur versuchen, da einen Anhaltspunkt festzuhalten, dass ich dort wieder hinfinde zu dem Erleben. Mehr kannst du gar nicht tun. Wie dieses Erleben selber ist, kannst du gar nicht in Worte fassen. Das ist unmöglich. Das heißt, das Wesentlichste steht eigentlich da gar nicht. Und das ist nur der Wegweiser dorthin. Aber bitte, wer liest heute so irgendeinen Text? Die wenigsten. Würde ich lesen, naja, was steht denn da drinnen? Aha, ich studiere die Gedanken, die da drinnen stehen. Was soll ich denn sonst studieren? Sonst steht ja nichts drin. Bei vielen heutigen Sachen steht da nicht mehr drin, als was da am Papier wirklich steht. Und das ist es. Aber bei einem wirklich künstlerischen oder wirklich geistigen Werk stehen da immense Dimensionen dahinter. Und das ist die Kleinigkeit, das ist winzig, was da steht. Das heißt, da kann man sich vorstellen, was jetzt hinter den 350 Bänden der Gesamtausgabe oder so grob steckt. Das ist schon äußerlich eine ganze Menge. Aber das, was äußerlich da steht, ist das Kleingeld davon. Das ist eine kurze, knappe Skizze auf einer Landkarte. Und das ist jetzt sicher der in unserem Jahrhundert oder sogar vielleicht in unserem Jahrzehnt notwendige Schritt in der Anthroposophie, vermehrt es wirklich auch so als kleine Landkartenskizze zu nehmen und den Weg dorthin zu suchen. Weil bis jetzt ist es im Großen und Ganzen, sicher es gibt Ausnahmen und etliche löbliche Ausnahmen, aber so im Großen und Ganzen war es ein Studium der Landkarte als Landkarte, ohne wirklich vielleicht auch nur zu ahnen, dass das mehr ist als eine Landkarte. Und das genügt nicht mehr. Daher kann dann auch sehr vieles hereinkommen, oder das wollen wir ja hoffen dann, was Steiner so in niedergeschriebenen Sätzen oder festgehaltenen Sätzen noch nicht geschrieben hat. Weil wenn man nur jetzt die Landkartenbeschreibung immer weiter tradieren, das ist notwendig, das ist gut, wir brauchen die Landkarte. Wenn wir sie nicht haben, dann irren wir nämlich blind herum in der Gegend. Das ist so, wie wenn wir uns jetzt noch in den Amazonas versetzen und ich habe weder einen Kompass noch Karten, gar nichts, und ich soll mich jetzt zurechtfinden, dann tue ich mir schwer. Sehr schwer wahrscheinlich. Wenn ich eine gute Karte habe, an der ich mich orientieren kann, dann werde ich meinen Weg vielleicht finden und kann vielleicht eine ganze Menge Neues noch entdecken dort. Aber ansonsten stolper ich blind durch die Landschaft. Daher ist also das genaue Studium des Werks Steiners sehr wohl was Wichtiges. Und darum fängt der Schulungsweg auch mit dem gründlichen Studium an. Nur dort kann es nicht aufhören, dass ich mit Studium und dann darüber diskutieren, was hat er eigentlich gemeint damit. Und dann streiten sie schon. Weil dann, naja, weiß der Wegweiser jetzt dorthin oder dahin? Blöderweise sind auf beiden Seiten Spitzen drauf. Das ist ungeschickt. Na, das ist geschickt von Steiner. Das hat immer so. Weil er weist verschiedene Möglichkeiten immer an. Im Geistigen muss man ganz beweglich sein. Das ist. Nimmt zum Beispiel die ganze Sinneslehre von Steiner, an der er ja wirklich über die Jahrzehnte gearbeitet hat und die sie langsam entwickelt hat und wo es also ganz verschiedene Zusammenstellungen gibt. Also zum Beispiel Zusammenhänge mit den Tierkreiszeichen, die sind oft ganz unterschiedlich. Ich meine, meistens findet man dann in den anthroposophischen Büchern, die teilweise aber sehr gut sind, aber die insofern einseitig sind, ist halt dann die relativ letzte Fassung hernehmen und sagen, gut, dort ist er dann endgültig angekommen und das ist es jetzt. Als könnte man mit einer Zuordnung das erfassen. Die eine Zuordnung ist richtig aus einem bestimmten Blickwinkel und aus einem anderen brauche ich eine ganz andere. Und ich muss eigentlich die Beweglichkeit entwickeln, von einer zur anderen jederzeit wechseln zu können. Und trotzdem es bis zu so einem Schema zu bringen, weil so ein Schema hilft mir, den einen Blickpunkt ganz bewusst zu erfassen. Dann ist ganz gut, wenn man selber so ein Schema einmal macht. Das ist ganz trocken, abstrakt, aber es fasst das Wesentliche zusammen. Und da muss ich nur wissen, wenn ich die andere Richtung schaue, kann ich das nehmen und in den Papierkorb werfen. Und das hilft mir da gar nichts. Und ich brauche ein ganz anderes Ding und da muss ich auch wieder zur selben Klarheit kommen, dass ich mir eigentlich wirklich selber so, von mir aus so ein Schema zeichnen kann. Nur ich darf nicht kleben an dem Schema und das jetzt anbeten und sagen, das ist es und das ist die Letztfassung und so hat der Steiner gesagt. Ich meine, wenn man das sich genauer anschaut, und das ist ja eh bekannt, gibt scheinbar so viele Widersprüche im Werk Steiners. Einmal sagt das so, einmal sagt das genaue Gegenteil davon und wieso und warum. Ja, Herrschaften, bewegliches Denken. Das
ist das im Kleinen, das ist jetzt ganz ja, was Irdisches, ja?
Ja.
Ist das im Kleinen vielleicht auch so, zum Beispiel, wenn ein Mensch sich einem Menschen zugeneigt fühlt, ja?
Ja.
Vielleicht auch
mal ja,
eine Frau, nehmen wir Mann und Frau ganz irdisch. Und
ja,
jetzt hat der Mann Empfindungen dieser Frau gegenüber, Gedanken, auch vielleicht Absichten und Pläne und da
ja,
ist so vieles drinnen.
Ja, ja.
Und auch Gefühl. Und jetzt möchte er ihr einen Brief schreiben.
Ja, ja.
Und das, also diese ganze Gefühlswelt und das alles, was er erlebt, in ein paar Zeilen zu
ja,
packen,
ja, ja,
dass aber das, die Frau, die das enthält, hm, auch das
richtig, ja, 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 absolut, ja, ja, absolut, absolut, sicher, sicher, weil das, was wirklich dann an seelischem, allein schon nur an seelischem Erleben, an Gefühl und so dahinter steckt, das kann ich gar nicht niederschreiben, da kann ich Bibliotheken vollschreiben, das ist nicht zu fassen damit. Ich kann eigentlich nur die Worte eben so finden, dass für den anderen, dass das Eintritt da ist, wirklich diese Gefühle sozusagen wirklich zu erleben, weil oder mitzuerleben in einer, oder nachzuerleben, wenn man so will, weil im Seelischen ist in Wahrheit die Trennung ja gar nicht da, nur man findet den Zugang nicht. Das ist das Problem. Und dazu braucht es einen Wegweiser sozusagen. Und der muss aber so wieder gestaltet sein, dass der Leser den erlesen kann. Nicht nur jetzt banal äußerlich lesen kann, sondern so, dass er wirklich hinfindet. Das wird auch nicht jeder vielleicht zusammenbringen dann.
Naja.
Und das muss eben auch. Da kommt schon das Nächste, und das merkt man bei den Vorträgen Steiners dann so deutlich. Also manchmal spricht er in mehreren Orten über mehr oder minder dasselbe Thema. Und der Vortrag ist ganz anders. Man merkt zwar äußerlich, inhaltlich geht es ziemlich um das Gleiche. Ich meine, es ist einmal da was erwähnt, was dort nicht erwähnt ist und so weiter, aber die ganze Art zu sprechen ist anders.
So,
ja, ja. Weil er total spricht für die Leute, die dort sind, mit den Leuten. Das war mal ein interessantes Ding, sich daraufhin so die Gesamtausgabe mal anzuschauen oder so einen Zyklus sich anzuschauen. Also nämlich so gerade so ein Gemischten, es gibt ja manche Bände, wo er so aus verschiedensten Orten was zusammengestellt ist, aber thematisch irgendwo zusammengehört, zeitlich auch in etwa beisammen liegt und total unterschiedlich vom ganzen Duktus her ist. Weil er einfach mit anderen Menschen spricht und denen das anders zeigen muss. Die würden das andere gar nicht nehmen können. Die sagen, aha, und das öffnet nichts.
Mir kommt noch eine Möglichkeit.
Ja.
Jetzt, wenn die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe,
ja,
wenn wir jetzt in das Geistige wechseln und die Schriften von Steiner, die Art zu lesen zum
ja,
Beispiel, da ist das Gefühl, da die Verbindung zwischen den zwei Menschen, vielleicht
ja,
gegenseitiger.
Ja,
ja,
ja.
Und wenn die Verbindung zu dieser Geisteswissenschaft
ja,
die richtige ist, so wie hier in dem Fall,
mhm,
dann kommt man vielleicht leichter in die Zwischenzeilen.
Ja, 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 sicher, ja, ja, sicher, Moment, sicher, ja, sicher, ja, ja, sicher.
Aber dann muss auch die Stärke diese Hingezogenheit zu dieser Geisteswissenschaft, mhm, muss groß genug sein. Wo liegt die? Die liegt nicht im Gefühl, sondern
naja,
im Geiste oder wo?
Ja, sicher. Ich meine, das bringt sich natürlich ein Mensch die Voraussetzung dafür karmisch mit. Das muss einem auch klar sein. Also du wirst daher auch nicht jeden Menschen dazu bringen können, also dass er das irgendwie aufnimmt. Und das muss man auch akzeptieren, weil dann sind einfach von seinem Schicksal her die Voraussetzungen dafür nicht gegeben in der Inkarnation. Weil vielleicht muss der gerade zu seiner Entwicklung jetzt in der Inkarnation absoluter Materialist werden. Der braucht das zum Aufwachen einmal und um alte Kräfte zu verlieren. Der muss jetzt einmal knallhart am Boden stehen. Und dann muss ich das akzeptieren und es hat überhaupt keinen Sinn, dass ich den jetzt zur Anthroposophie bringen will. Ich kann es einmal anbieten, aber wenn ich sehe, dass der damit überhaupt nichts anfangen kann, dann muss ich ihn auch lassen. Also ist auch sicher nicht der Sinn, dass wir jetzt alle Menschen zu Anthroposophen machen. Ich meine, es geht nur darum, dass es ein wichtiger Kulturstrom wird. Das wäre wichtig, aber es wäre ganz fatal, wenn das der einzige wäre. Wenn man sagt, also gut, das Materialistische, das haben wir jetzt endgültig überwunden. Also das wird noch eine Weile dauern, bis das Ganze überwunden ist. Weil wir es brauchen eben einfach noch als Menschheit überhaupt.
Aber das ist auch entmutigend, wenn das der einzige Weg ist, also mitzubringen, dieses Streben.
Manchmal kann es so sein, der Mensch kommt vielleicht an einem Punkt seines Lebens in Berührung damit, sagt zwar dann, ich fange damit nichts an und kümmert sich nicht weiter, und trotzdem kann das eine große Wirkung haben. Mein Gott, ich meine, große Eingeweihte, die schaffen das, indem sie einem Menschen einmal im Leben begegnen für eine Minute und ihm irgendeinen beiläufigen Satz sagen. Und der wirkt. Der wirkt nämlich nicht, dass er ihn unfrei macht, den Menschen, sondern der löst das aus, was bei ihm schicksalsmäßig notwendig ist, um den Impuls in die richtige Richtung zu bringen. Und das reicht vollkommen. Mehr brauche ich nicht. Damit ist alles getan, was in der Inkarnation für den zu tun ist. Und der kommt vielleicht erst in der nächsten oder übernächsten Inkarnation dazu. Und das passt, weil er vorher noch anderes durchmachen muss. Und ich kann nie sagen, ja Freund, du hast zwar noch viel zu erledigen, aber komm, spring mal gleich daher. Das geht nicht. Das ist wie wenn ich die Blume gleich fertig aus dem Samen herausziehen will. Das wird nicht funktionieren, sondern muss ja Zeit geben zu wachsen. Und wenn es halt noch so klein ist, kann ich nicht sagen, ja bitte, aber du musst schon eine fertige Rose sein, ich will das jetzt. Das geht nicht, das ist ja immer nur ein kleines Gänseblümchen. Und das muss ich akzeptieren, ich kann nicht aus dem Gänseblümchen jetzt eine Rose machen wollen. Da bringe ich es um. Da bringe ich ihn geistig um eigentlich. Also das erfordert natürlich eine totale Zurückhaltung auch. Und ich meine, das ist auch ein Thema schon im ersten Mysteriendrama mit der Maria und dem Johannes. Nämlich auch von ihrer Seite. Weil er ist der natürlich wirklich begierig trinkt von ihren großen geistigen Kräften. Weil das, was da geschildert wird an Begierde und Leidenschaftskräften bei ihm, das ist ja jetzt gar nicht so auf dem sexuellen Niveau, spielt sich das ab, sondern spielt sich vor allem darauf ab, dass er sich seelisch austrinkt geradezu. Und die Begierde hat da strömt herein und ich brauche selber nichts tun. Aber da strömt so viel herein und das ist, wie es beim Faust so schön heißt, oder beim Gretchen, kann ich den Nierenstündchen, die am Busen hangen und Brust an Brust und Seel in Seele drängen. Seele drängen heißt aber, ich will deine unschuldige kindliche Seele haben, die brauche ich für mich und lade aber eigentlich meinen Müll bei ihr ab. Mein Seelenmüll. Das ist die große, die eigentliche Katastrophe, die passiert. Und die passiert so oft im Leben, tagtäglich. Aber um auf Johannes Maria zurückzukommen, also er sagt es rein, aber sie gibt es natürlich auch Wahnsinn und fühlt sich toll dabei, weil es so viel geben kann und ihn überschüttet und überschwemmt und der ertrinkt als Ich eigentlich im Grunde da völlig in dem Strom. Und sie freut sich, wie er eigentlich total ihre Ideen, ihre Einfälle verwirklicht in der Kunst. Dabei sollte er seine verwirklichen, nicht? Weil wenn man es jetzt endlich mit seinem Ich anfangen zu tun. Also das kann er dann total schief gehen. Ich meine, eine Zeit lang kann das als Anregung da sein, dass überhaupt was in Schwung kommt, aber dann muss sie im zweiten Drama ganz bitter erkennen, ja, du musst jetzt zu seinem Heil und letztlich auch zu ihrem Heil trennen von ihm. und namentlich auf dieser seelischen Ebene trennen, was das Allerwichtigste ist. Und weil sonst nehme ich dem anderen jede Entwicklungschance. Ich meine, dann drücke ich den eigentlich herunter, dadurch, dass ich immer höher steige. Und das kann es nicht sein. Also da muss man dann total Verzicht leisten. Und das ist mühsam, wenn es doch in einem so lebt und so sprudelt und man eigentlich die ganze Welt damit vorwärts bringen will und aber die zerbricht daran. Also ich muss sehr genau dosieren, wann und wo und wem ich was gebe. Und das heißt, ich muss ein Gespür dafür entwickeln, wie aufnahmebereit ist der andere auch. Ich kann nicht in so ein kleines Häferl da jetzt so einen ganzen Schwall reinschütten. Das wird überschwappen, das funktioniert nicht. Dann spüle ich das ganze Häferl den Bauch herunter damit wahrscheinlich. Also dann muss ich vielleicht ein Tröpfel geben mit der Pipette und das genügt. Das genügt fürs ganze Leben bei dem. Also das heißt ganz, ganz, ganz individuell. Also man muss sich auch total bremsen mit dem aus dem eigenen Enthusiasmus heraus. Sprudel ich halt, wie es kommt und verströmt es ohne Unterschied in die ganze Welt hinaus wie eine Gießkanne. Also erstens verliert es sich dann komplett, indem ich es an allen und jeden im höchsten Maße verschütte. Also ich muss sehr differenzieren und manchmal Zurückhaltung auch üben.
Im Endeffekt ja eben auch, ist ja gerade da die Menschenkunde. Das ist ja wie halt auch im Stoff, den man
nicht mehr umformen kann. Total.
Der das aufnehmen kann, ist ja da.
Total. Also das ist das ganz Wichtige und das ist überhaupt, glaube ich, die wichtigste Aufgabe in unserer Zeit, den anderen Menschen wirklich eben wahrzunehmen, als Individualität, die er ist und zwar aber völlig unvoreingenommen immer und auch mit einem, wie soll ich sagen, absolut liebevollen Blick, das setzt das nämlich auch voraus. Weil man sieht dann die positiven, die negativen Seiten, die wir alle haben und man kennt dann leicht lästern über alle. Ich meine, das ist bei den Anthroposophen, verzeih, sage ich jetzt wieder mal, sehr verbreitet. Der kann das nicht, der weiß das nicht und so weiter. Ich meine, mag oft auch wirklich stimmen, nur arbeiten muss ich an meinen eigenen dann letztlich. Also ich kann das ja feststellen, aber ich muss es mit einem liebevollen Blick zumindest feststellen. Und es nehmen als, gut, wo kann ich dir helfen? Und einen Impuls geben. Nicht, ha, ich bin aber besser da. Na gut, da bin ich auf dem Gebiet besser, dann kann ich dir vielleicht da was geben. Und du kannst mir von ganz anderen was geben, wo ich Riesenlücken habe. Weil die haben wir auch alle. Und dann entsteht wirklich eine soziale Gemeinschaft im Geistigen, also eine wirklich neue geistige Gemeinschaft, wo man den Willen hat, einfach gemeinsam höher zu steigen. Und in der Gemeinschaft geht es natürlich wesentlich höher, als wenn jeder in seinem Kammern sitzt und meditiert. Da ist natürlich auch eine Entwicklung drinnen, aber sie ist natürlich viel größer, wenn ich das in einer Gemeinschaft in gewisser Weise, und zwar gar nicht irgendwie spektakulär, sondern in der Art, wie man sozial miteinander umgeht. Anthroposophie, die Weisheit vom Menschen, das Bewusstsein des eigenen Menschentums, des Menschentums überhaupt, und das aber in der Praxis, nicht als Wissen, aha, ich weiß jetzt über den Menschen so viel, sondern ich weiß, wie ich dem konkret, der vor mir steht, wie ich mit dem spreche, was ich dem sage und wie ich reagiere auf ihn. Nicht, weil er gerade halt so irgendwas in sich hat, wahrscheinlich karmisch bedingt, was mich sofort zur Raserei bringt. Weil das ist, es gibt ja so, man begegnet Menschen, wo man sagt, der kommt nur rein und man denkt sich schon raus, nicht? Mit dem kann ich nicht. Passiert mir zum Glück selten, aber. Aber es gibt so Fälle, wo das ist. Und bei anderen funktioniert es sofort. Ja, meistens hat das karmische Ursachen einfach. Da war halt irgendwas. Aber dann muss ich auch sagen, ja gut, aber dann beherrscht ihn, und zwar innerlich, nicht nur äußerlich. Äußerlich tut man es in der Regel ja eh. Also man will nicht gleich Ohrfeigen austeilen, wenn er reinkommt. Aber es geht ja vor allem ums Innerliche. Also das spielt ja gerade, wenn man geistige Entwicklungsweg geht, die Hauptrolle sogar. Es ist ja viel weniger schlimm, dass ich äußerlich irgendwas falsch mache, als dass ich innerlich da vielleicht einen Hass oder irgendwas an Leisen entwickle oder was. Das sind die schwersten Verwundungen eigentlich, die ich ihm und mir selber zufüge. Und da kann ich äußerlich ganz feindlich sein, da kann ich ganz, ja, grüße Gott, und kann ich nicht leiden. Mhm. Ja, innerlich könnte ich ihn abwürgen. Also ich bin natürlich feindlich, weil man ist als Anthroposoph sehr höflich zu den anderen, das ist ganz klar.
Und aber man, wenn ich dir innerlich etwas sage, du dir selbst sagen musst, um Gottes Willen, was ist mit diesen Menschen?
Naja, dann kann nur der Impuls sein, wie kann ich ihm helfen, ohne ihm seine Freiheit zu nehmen, höchstens. Und, ja.
Also das Verhältnis zu Anerkennungsfähigkeit und Eifersucht, oder?
Ja, natürlich. Weil das Umgekehrte ist, ich muss auch vom anderen was annehmen. Ich bin der große Zampano, der gibt halt jeden so seine Brosamen, jeden, wie er es braucht, aber selber nehme ich nichts, weil ich bin ja schon so vollkommen. Das ist nämlich die umgekehrte Seite. Es muss also das Geben da sein und das Richtige geben, es muss aber auch das Nehmen können da sein. Das ist nämlich auch gar nicht so einfach. Ja, weil das zuzulassen, das, weil da auch dann oft Eitelkeit und Stolz und solche Dinge durchkommen. Nicht? Weil innerlich weiß ich natürlich alles besser. Mhm. Eh klar. Das heißt, ich kann schon allen helfen, weil ich ja über alle was weiß, aber
die Dinge kann man ja im Endeffekt ja auch therapieren, schon mit ganz einfachen Dingen, Anerkennungsfähigkeit schon, also wie das bei den Buddhisten ist, die halt, keine Ahnung, sich mal verneigen, bevor sie irgendwie nach Hause eingehen oder wenn sie rausgehen.
Ja.
Keine Ahnung, also ich glaube, mit dem kann man doch schon.
Na sicher, natürlich. Eigentlich diese Haltung muss man zumindest innerlich im Grunde immer entwickeln. Das ist ganz klar. Das ist richtig. Und da kann es natürlich sehr hilfreich sein, das auch wirklich äußerlich irgendwie anzudeuten. Und naja, sicher, ich meine, innerlich muss ich es eigentlich machen. Also absolut. Absolut. Und gerade auch was im Buddhistischen drinnen liegt, das wird ja natürlich in verwandelter Form für die Zukunft eine wesentliche Bedeutung auch noch behalten. Oder bekommen sogar noch. Weil ja da darin auch dann der Weg gezeigt wird, wie man zu seiner letzten Inkarnation kommt, im Grunde. Das heißt, so ein Leben lebt, das kein Karma mehr erzeugt auf Erden. Dazu hilft wirklich ganz speziell der Impuls, der mit dem Buddhismus gekommen ist, der eine Verwandlung natürlich durchmacht, dadurch, dass das Christusereignis da war. Und Steiner schildert das ja sehr deutlich, wie im Grunde eben gerade auch Bezug nehmend auf den nathanischen Jesusknaben, wo ich kurz angedeutet habe, dass das was mit dem Buddha zu tun hat, also wo da bestimmte astralische, ganz reine Kräfte hereinkommen, die er sich selber aus der Astralwelt nicht holen hätte können, die er ihm zur Verfügung stellt. Dieser nathanische Jesusknabe ist der im Lukas-Evangelium geschildert wird. Und das heißt, in diesem Lukas-Evangelium selber liegt zum Beispiel schon laut Steiner so ein gewisser erneuerter Buddhismus drinnen. Das ist natürlich nicht an der Oberfläche. Das heißt eine, wie soll ich sagen, durchchristete, das heißt mit dem Ich-Prinzip rechnender Buddhismus, wird in der Zukunft sehr wohl eine Bedeutung haben. Und der Buddhismus, wenn er sich recht versteht, ist ja gar nicht diese Verleugnung des Ich. Da meinen sie nämlich in Wahrheit das kleine Ich und das Ego, weil sie das große Ich noch gar nicht kennen, weil das große Ich ist das Nirvana oder ist aus dem Nirvana. Von dort kommt's. Und das ist das der Punkt, wo der Buddhist eigentlich hin will, das Verlöschen im Nirvana. Aber das heißt eigentlich nichts anderes, als zum wahren Ich hinzugehen. Das ist eben in Wahrheit gar nicht, sich als Individualität auszulöschen, sondern im Grunde die höchste Steigerung dessen. Und das wird sozusagen sicher noch eine Zeit brauchen, bis das im Buddhismus, so wie als äußere Religion da steht, durchdringt irgendwo, da erkannt wird genügend. Weil das natürlich aus einer vorchristlichen Zeit stammt, wo dieses Kriterium noch nicht so im Vordergrund stehen konnte. Und wie bei allen Religionen, die halt dann sich etablieren in der Welt, werden sie irgendwann sehr konservativ im Grunde und pflegen halt eine Tradition fort und gehen nicht mit der Entwicklung der Zeit und der Menschen so stark mit. Das wieder auch mit einer gewissen Berechtigung, weil natürlich ein nicht so kleiner Teil der Menschheit auch diese alten Formen noch braucht, weil die eben noch nicht auf dem Punkt sind, wo sie aus dem eigenen Ich so stark agieren können und diese Stütze einfach brauchen. Und für die ist es eigentlich in der alten Form auch noch gedacht. Also das heißt da wieder nicht weg damit und das ist alles ein alter Humbug und na, für manche, für viele nicht, sondern sie brauchen es sehr wohl noch. Also auch da muss man unheimlich differenziert schauen. Aber das ist in unserer Zeit halt das, der Individualisierung eben wirklich so, dass jeder Mensch ein völlig eigener Spezialfall ist. Und du kannst keine Regeln aufstellen, die von einem auf den anderen übertragen kannst. Das, nicht einmal diese Regeln, also, und das betont Steiner ja immer wieder, wenn er also so gibt Hinweise, wie sich bestimmte Eigenschaften karmisch dann verwandeln in der nächsten Inkarnation und was darauf wird. Aber man darf das nie als so ehernes Gesetz nehmen. Das ist in vielen Fällen so, kann in einzelnen Fällen auch komplett anders sein. Weil das eben sehr, sehr individuell ist. Und sowas lässt sich nie generalisieren. Also das heißt, man könnte nie aus diesen Angaben, die Steiner gemacht hat, und der Rösler hat sich einmal die Mühe gemacht, wirklich zusammenzustellen, so Karma-Tabellen. Das heißt, aus der ganzen Gesamtausgabe alle Stellen, wo er angibt, wie sich karmische Eigenschaften, wie sich also Eigenschaften aus einer Inkarnation karmisch verwandeln in die nächste oder übernächste, sogar das wirklich zusammengestellt. Das ist also sehr interessant, nur man könnte aus dem nie dann jetzt sagen, so da errechne ich jetzt, aha, der hat jetzt die Eigenschaften, also war er in der folgenden Inkarnation so und so. Das, also von mir füllt er einen Computer damit, der mir das ausrechnet und dann steht die vorige Inkarnation für mich. Das ist ein Unsinn. Das ist ein völliger Unsinn. Das sind Anhaltspunkte, das kann einen aufmerksam machen auf gewisse Dinge und vielleicht auch gerade darauf aufmerksam machen, dass es im speziellen Fall gerade nicht so ist. Und das muss ich aber dann irgendwie spüren oder erkennen sozusagen. Das auch wieder, ohne dass ich gleich jetzt zurückschauen muss, vor allem ganz in die vergangene Inkarnation, aber wo ich zumindest gewisse Inspirationen kriege, eben keine Intuitionen noch, sondern Inspirationen, wo das herkommt. So. Zumindest so viel, dass ich weiß, wie ich mit dem umgehen kann, wie ich mich zu ihm verhalten muss. Weil auf das kommt es hier und jetzt an, das entscheidet, wie wir unser Karma ausgleichen. Weil ob ich weiß, ob der Herr sowieso war in der früheren Inkarnation oder nicht, das ist es ja nicht. Das befriedigt vielleicht die Neugier, aber das ist nicht interessant. Es kommt darauf an, dass ich jetzt richtig mit ihm umgehe und spreche so mit ihm, dass es bei ihm durchdringt und dass ich so mit ihm tue, dass ich meine karmische Schuld letztlich abtrage irgendwo. Das heißt, ihm Hilfestellung gebe, den Schaden, den ich angerichtet habe, wieder auszugleichen. Das kann ich nämlich sehr wohl machen und dafür muss ich ein Gespür entwickeln. Da muss ich aber nicht jetzt sozusagen die frühere Inkarnation wie ein Kinofilm vor mir haben. Das ist vielleicht sogar störend unter Umständen. Abgesehen davon, dass es also sehr, sehr schwer ist, das zu erreichen und zwar so, dass es wirklich ohne Illusionen und Verzerrungen geschieht. Das ist eine der schwierigsten Dinge.
Und zu verkraften wahrscheinlich.
Und das auch zu verkraften dann, ja. Und da sind natürlich insbesondere da die Widersacher sehr stark dran, also das zu verzehren irgendwie und für ihre Zwecke auszunützen und da sozusagen Fehlinformationen modern ausgedrückt einzuschleusen, dass man dann gerade erst recht just daneben hat. Und Also das sind aber Dinge, die man wirklich mit Ich-Sinn, Gedanken-Sinn, Wort-Sinn von mir aus, also da sehr, sehr wahrnehmungsfähig zu werden. Bewegungssinn, also sehr viel liegt in den Händen drinnen. Steiner sagt es immer, die Hände sind die Denkorgane fürs Schicksal. Also wir denken ununterbrochen das Schicksal mit den Händen. Und das heißt aber, in Wahrheit sieht man das bei den anderen Menschen auch. Es fällt uns halt nur nicht auf, wir können es nicht lesen. In der Art, wie die Menschen namentlich mit ihren Händen umgehen, sieht man vieles vom Schicksal. Und da kann einem vieles aufgehen daran. Aber wir nehmen es einfach nicht genug wach wahr in der Regel. Weil jetzt sagen wir, na ja, das Wachbewusstsein entwickeln wir doch in der Sinneswahrnehmung besonders, an der äußeren Welt. Ja, aber da schlafen wir ja noch zum Großteil. Oder träumen. Bitte, wie viel sehen wir wirklich bewusst, an dem wir tagtäglich vorbeigehen? Da sehen wir immer nicht einmal 1% wirklich wach, bewusst, und der Rest flimmert irgendwie vorbei. Da denkt man gar nicht, ist der da rausgestanden oder nicht? Weiß ich jetzt gar nicht. Aha, warte, wenn man gerade vorbeigeht, fällt es einem schon auf, dass plötzlich eins fehlt. Aber wenn ich nachher sagen soll, und welche Farbe hat denn das? Ich gehe jeden Tag vorbei, aber... Naja, rosa ist nett, das wäre aufdringlich, das würde dann vielleicht auffallen, aber wenn es so, das eine ist ein bisschen heller Mausgrau, das andere ist ein bisschen dunkler Mausgrau, eins ist ein bisschen beige, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wie sind die Fenster?
Vielleicht, weil das auch ein wesentlich ist.
Ja, also natürlich, ja, nein, ich meine, das, aber es ist nur ein Beispiel dafür, dass wir an den meisten Dingen, träumend vorbeigehen. Ich sage jetzt gar nicht, dass es negativ ist, aber es zeigt einfach, dass unsere Bewusstseinskapazität noch nicht so weit ist, das voll bewusst aufzunehmen, sondern nur dort, wo wir uns konzentrieren darf und das eben wichtig nehmen. Und dadurch, ich meine, damit hängt auch unsere heutige Neigung dazu, alles zu abstrahieren, abstrakt zu machen, weil unser Bewusstsein einfach nicht fasst. Unser Bewusstsein fasst einen kleinen, engen Teil, dann sage ich, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, und 99% schmeiße ich raus, die packe ich eigentlich mit dem Bewusstsein nicht. Und die sind wichtig für mich jetzt, weil ich da irgendeine Gesetzmäßigkeit gefunden habe, mit der ich die verbinden kann, und da kann ich jetzt was tun damit. Nur das ist halt 1% der Geschichte. Und die restlichen 99% sind für mich so gut wie nicht vorhanden, obwohl sie vor meiner Nase liegen. Und dort kann ich was entdecken. Das heißt, wenn ich jetzt weiterkommen will, dann muss ich mal schauen, gut, ist gut, ich habe das erkannt, das habe ich einmal. Das lege ich einmal zur Seite und schaue, ob ich in den restlichen 99% vielleicht noch was finde, die sonst vorbeigehen. Das heißt, ich richte die Aufmerksamkeit auf Dinge, die ich normalerweise nicht beachte. Eben zum Beispiel bewusst auf die Hände zu achten, was die tun. Nicht nur es allgemein wahrzunehmen, der eine fuchtelt halt für und der andere ist ein bisschen steifer, sondern es im Detail einmal bewusst, ganz bewusst zu beobachten. Nichts anderes, gar nichts. Und dann sich gar nichts dabei zu denken, nicht, aha, Steiner hat irgendwo irgendwas gesagt und was bedeutet das? Gar nicht. Es nur wach zu beobachten, das reicht schon. Und am besten überhaupt nichts weiter dabei zu denken. Nicht, ah, der ballt immer die Faust, der muss so und so sein, der muss ein wilder Typ sein. Uninteressant. Es fällt mir auf, er ballt oft die Faust. Ohne weiter zu hinterfragen, warum, wieso. Nur wach aufzunehmen. Das entsteht mit der Zeit ein Bild. Ein Gesamtbild. Also ich will jetzt gleich sagen, eine Imagination, aber es entsteht was, wo ich dann einfach viel tiefer dringe in die karmische Verbindung, die ich mit dem vielleicht habe. Indem ich dann plötzlich viel zielsicherer weiß, wie ich den ansprechen soll, wie ich die Worte wähle. Weil mit einem Menschen spreche ich so und dem geht's Herz auf. Ein anderer ist sofort irritiert durch die Art. Fühlt sich bedrängt irgendwie dadurch. Nicht? Weil für den einen ist das eine herzoffene Sprache, der andere fühlt sich überholt dadurch und sträubt sich sofort. Und das zu finden, dass ich mit jedem Menschen anders sprechen muss, eigentlich in Wahrheit. Ganz anders vielleicht. Und da wirklich individualisieren muss. Ich meine, das ist schwer für einen Lehrer wichtig. Der hat jetzt in der Klasse, weiß ich nicht, 30 Kinder vielleicht. Und jetzt muss er aber im Grunde für jeden Einzelnen sprechen. Also das ist eine Herausforderung, das zu finden, wie dass ich ausgewogen jeden auch irgendwo einmal anspreche. Ich muss für den einen so sagen, für den anderen so. Und wenn ich nur mit einer Schiene da überfahre, dann werde ich vielleicht mit ein bisschen Glück zwei, drei was mitkriegen und der Rest sagt, interessiert mich nicht, macht völlig zu. Und hat es eigentlich gar nicht gehört, was ich gesagt habe. Also das hat für die Praxis eine immense Bedeutung. Aber da hilft mir kein Lehrbuch dazu. Da hilft mir nur das Beobachten lernen und dadurch kommen die Inspirationen, sie kommen. Je unbefangener ich wirklich diese Beobachtung mache. Also unbefangen heißt, ich denke mir nicht, was bedeutet das, ich denke mir vor allem nicht, das ist mir sympathisch oder ist mir unsympathisch, sondern es ist neutral. Natürlich hat man seine Sympathien und Antipathien. Der Mann, der ist lieb mit dem Gurt, der setzt sich ein im Unterricht und so weiter. Der andere sitzt muffelt und man tut mir, der stört und unterbrochen, den mag ich vielleicht nicht so. Nein, da muss ich ganz offen werden. So, weder zu viel Sympathie noch zu viel Antipathie. So oft freilassend. Dann fängt es mit der Zeit zum Sprechen an. Und dann wird derselbe Stoff, den ich im Unterricht mache, in der nächsten Klasse völlig anders rüberkommen und völlig anders gestaltet wahrscheinlich auch sein, als in einer Parallelklasse dazu. Obwohl es genau derselbe Stoff ist. Und im Endeffekt von den Fakten her genau dasselbe vermittelt wird, aber vielleicht in einer anderen Reihenfolge, in einer anderen Gewichtung, was dabei vielleicht ein bestimmter Teilbereich viel, viel ausführlicher behandeln und was anderes geht in zwei Sätzen, weil sie es eh gleich locker wegpacken, wo wieder die Nachbarklasse ewig an den zwei Sätzen herumrauft und dort nicht drüber kommt, weil das für die so ein Gebirge ist. Das ist dann Waldorfpädagogik, wenn es gelingt, ein bisschen zumindest, das herauszufinden. Das heißt, das Buch zu lesen, das vor mir da in der Klasse sitzt, nämlich die Schüler, ein bisschen es lesen zu lernen. Aber es geht schon, ich meine, nicht total, natürlich, ich meine, immer wieder strauchelt. Ich meine, als Lehrer wird man sich dann immer wieder bewusst, wie wenig man eigentlich vermag und dass man immer wieder ansteht und sagt, keine Idee, wie bringe ich das an dir ran? Also du beißt auf Granit mit manchen. Denkst du, da beißt auf Granit, da probierst das so, da probierst das so, da probierst das so und du hast das Gefühl, das rinnt durch. Das greift nicht wirklich. Nämlich greift, dass sie selber es einfach wollen dann. Weil eigentlich müsste das Ziel sein, dass zumindest der größere Teil sagt, mich interessiert das. Ich meine, ist natürlich eine Illusion, dass ich das mit einer ganzen Klasse wirklich erreiche, aber doch mit einem gewissen Anteil zumindest. Und das ist oft ein total harter Kampf. Und weißt, die Aufgabe ist nicht erledigt, damit ich sozusagen meinen Stoff durchgebracht habe und den alle brav ins Heft notiert haben und von mir aus bei der Prüfung besser oder schlechter herunterratschen können. Das ist für gar nichts im Grunde. Das ist völlig sinnlos.
Immer. Es wird doch so viel Wert darauf gelegt.
Naja, sicher, ja, sicher. Es ist immer mehr sogar. Also es ist einfach, da muss irgendwas runterratschen können und das ist wie auf der Universität, da machst du deine Scheine und wenn du den Schein gemacht hast, vergiss es. Das ist erledigt und kein Mensch fragt dich immer wieder darum und brauchen kannst du es meistens auch für nichts. Nein, das ist jetzt böse gesagt, aber...
Ja, weil wir das nicht begriffen haben bisher, dass der Stoff ja nicht da ist, um wie gerade am Anfang nicht da ist, damit das Kind den Stoff jetzt so aufnimmt, sondern damit er sich an den Stoff entwickelt.
Ja.
Drum, ja, ja. In der ersten, zweiten Klasse, da kann ich mich nicht mehr daran erinnern an die griechische Mythologie oder so. Natürlich, das weiß ich nicht mehr.
Ja, ja, aber
andere Dinge.
Ja, eben, genau.
Andere Sachen,
genau,
genau. Das sind eher so Tugenden, genau. Glaube ich. Die
ja, sicher, ja, ja, klar. Klar, klar.
Und das ist niemandem klar.
Nein, das ist halt praktisch niemandem klar. Das ist. Und dabei müssten sie von unserer Zeit, wo sie das Wissen und die Gewichtung, was wichtig ist und Ding eh so schnell ändert, dass du sowieso innerhalb kürzester Zeit sagen kannst, das ist unbrauchbar. Also du musst eigentlich die Fähigkeit entwickeln, immer wieder neu die zu informieren und zu beschäftigen, was Ding. Und dazu die Lust und die Fähigkeit zu entwickeln. Das reicht, ich meine, das ist es eigentlich. Und dazu kann der Stoff nur ein Hilfsmittel sein, an dem sie die Schüler halt üben können. Und eigentlich ich mich gemeinsam mit ihnen übe. Weil es ist dann für den Lehrer eigentlich immer wieder genau die neue Herausforderung. Wie packe ich das jetzt an, dass ich mit denen ihnen einen Impuls mitgeben kann? Da nutzt mir nichts, dass ich das schon 20 Jahre gemacht habe. Ich stehe mit der nächsten Klasse wieder genau auf der Wiese. Genau auf der Wiese und muss anfangen, wieder ein Haus zu bauen. Immer wieder von vorne. Das Haus vom letzten Jahr nutzt mir gar nichts. In Wald, außer, dass ich vielleicht an Fähigkeit ein bisschen gewachsen bin. Dank der Schüler. Weil ich dort wieder gelernt habe, nein, da kommst du noch nicht durch, da kommst du noch nicht durch, da musst du wieder irgendwas Neues entwickeln. Also es ist sowieso immer so, dass natürlich der Lehrer am meisten lernt bei der ganzen Geschichte. In Wahrheit, also wenn er offen ist dafür. Das ist auch so, aber das kommt dann natürlich trotzdem wieder den Schülern zugute natürlich. Also, aber das ist spannend, das ist doch unheimlich spannend.